The Alters, Tony Hawk, ein neues Spiel von Remedy und ein potenzieller GTA-Killer. All das und mehr jetzt hier im Game Talk. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Talk hier bei Rocket Beans TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich ganz besonders, hier am frühen Morgen heute so ein volles Studio vorzufinden. Vier Menschen haben sich eingefunden, um über neue Games zu quatschen. Ganz außen wie immer der gute Gregor.
Hallo. Hallo, ich spiele heute Linksaußenstürmer. Ich hoffe, ich kann dieser Mannschaft gerecht werden.
Ein paar gute Pässe wären nett.
Ich weiß nicht, ob ich damit dienen kann. Steht nicht in meinem Vertrag.
Links daneben der gute Eddie. Schön, dass du auch da bist.
Hallo, und du hast recht, es ist sehr früh am Morgen.
Das ist wahr.
Und was ist das für eine Aufnahmezeit?
Das ist die normale Aufnahmezeit für den
Game. Ich meine, 14 Uhr ist normal, oder?
Jesus Christ. Na gut. Das wäre so Alltag hier.
Also. Und dazwischen Sebastian.
Hallo, freut mich auch wieder da zu sein.
Sebastian, ich freue mich, dass du die Zeit auch gefunden hast, hier mal wieder reinzuschauen. Bei dir ist gerade viel los. Ich habe gestern gesehen, du hast ein neues Podcast-Projekt gelauncht. Ist das richtig?
Genau, ja. Ich habe mit meinem Kollegen Martin einen Podcast. Es gibt zu wenige Podcasts, dachten wir uns. Deshalb haben wir noch einen Podcast gestartet.
Jetzt gesagt.
Genau, wir haben ein neues Projekt gestartet. Aber da ist so ein bisschen die Idee, versuchen, so ein bisschen journalistischen Mehrwert in die Folgen reinzubringen. Das ist ein Videopodcast primär, aber wir werden auch dazu noch Videos produzieren und damit sind wir jetzt gerade gestartet. Es gibt die erste Folge zu hören und zu sehen und mal gucken, was da jetzt noch
heißt
alles
kommt.
Das ist ein sehr guter Punkt. Danke, Werbeprofi, siehst du? Decode heißt der Podcast.
Decode, Ich habe sogar schon reingehört.
Ich habe es auch. Ich habe mir auch die Vorstellungsfolge von euch angeschaut. Ja. Was würdest du jetzt hier empfehlen? Was ist der beste Anlaufpunkt? YouTube, Spotify?
Das kann man sich Gott sei Dank aussuchen. Sowohl auf Spotify als auch auf YouTube gibt es Video.
Ja.
Wo immer man mag.
Sehr schön.
Hauptsache überhaupt. Bin ich ehrlich.
Check das mal aus. Decode, neues Projekt von Sebastian und von Martin Dietrich. Den hatten wir auch schon mal zu Gast. Ihr habt gemeinsam damals diese Day-Before-Geschichte auch Game 2 GameStar Koop-Kontext gemacht. Ne?
Genau. Und auch Roblox zum Beispiel.
Haben wir Stimmt.
Investigativ-Recherche gemacht.
Genau. Ja, sehr schön. Guck da mal rein. Und dann findest du auch noch Zeit zum Spielen, Sebastian. Du hast dich an das Spiels angenommen. Was mich persönlich auch interessiert, ich weiß aber nach wie vor nicht so 100%, was für eine Art von Spiel es eigentlich ist. Ich weiß, Sarah hatte das ja auch schon mal kurz vorgestellt. Die hatte das in einem Stream gesehen. Du hast es jetzt ausführlich spielen können, weil es erscheint auch diese Woche. Nee, es ist schon erschienen, Ende letzter Woche. The Alters. Was kannst du uns dazu erzählen?
Ja, ich glaube, wie es dir geht, und wir haben eben gerade in der Vorbesprechung auch schon einmal kurz hier die Rundfrage gemacht, wer hat denn das Spiel überhaupt gespielt? So geht's vielen. Irgendwie weiß man das gar nicht so richtig einzuordnen, wenn man sich die Trailer anschaut. Ja, es ist ein Science-Fiction-Spiel. Man strandet auf einem nicht näher definierten Planeten und das Problem ist, man merkt, die ganze Crew ist dabei gestorben. Was auch immer da im Vorfeld passiert ist, aber man ist da ganz allein auf diesem Planeten, hat aber so eine Raumstation, die so wie so ein riesengroßes Rad aussieht. Und jetzt muss man halt irgendwie schauen, dass man A, überlebt und B, von diesem Planeten wieder runterkommt. Und da man eben alleine ist, kommt man da sehr schnell an seine Grenzen, weil es gibt so viel zu tun. Also man muss Rohstoffe bergen, man muss die Basis ausbauen, man muss irgendwie gucken, dass sich diese Basis auch fortbewegen kann. Dann muss man Hindernisse aus dem Weg räumen und das schafft man alleine gar nicht. Aber Gott sei Dank gibt es da eine Ressource, die nennt sich Rapidium. Deshalb wurden wir auch auf diese Mission geschickt wohl ursprünglich. Das ist ein sehr kostbarer Rohstoff, mit dem man erfährt so über die eigentliche Erde, über die Welt nur so am Rande immer was, aber anscheinend gibt es da eine große Krise, es gibt zu wenig Nahrungsmittel etc. Und mit diesem Rapidium, das soll da irgendwie Abhilfe schaffen. Aber es hat auch noch einen weiteren Nebeneffekt, man kann Klone erzeugen. Und das macht ja der Hauptcharakter dann auch notgedrungen irgendwann und klont sich halt selbst. Der Kniff ist, dass es aber nicht eins zu eins die gleiche Person ist, die man da klont, sondern man hat so einen Lebenszeitstrang, sage ich mal, mit so verschiedenen Ereignissen, die passiert sind. Keine Ahnung, man hat sich entschieden, man beginnt ein Studium oder zu Hause streiten sich die Eltern, man hat sich entschieden, okay, ich greife ein und versuche irgendwie meinen Vater zu vertreiben. Solche Geschichten gibt's da und dieser Zeitstrahl ist halt erstmal vordefiniert, aber man kann dann nachher sagen, okay, ich möchte eine andere Entscheidung fällen, sozusagen in meinem Zeitstrang, und dadurch spezialisieren sich diese unterschiedlichen Personen auf andere Dinge. Also der Hauptcharakter heißt Jan. Folglich sind alle anderen auch Jan, aber dann ist es zum Beispiel Jan der Forscher oder Jan der Bergarbeiter oder keine Ahnung was.
Sieht ein bisschen aus wie Fallout Shelter, finde ich. So.
Von der Seitenansicht, das hat so ein bisschen was davon. Das kommt von 11-Bit, die haben auch das War of Mine gemacht. Das war so ein Antikriegsspiel, das war auch total von der Seitenansicht die meiste Zeit. Und du hast da halt eben diese verschiedenen Räumlichkeiten und so ist es hier auch. Das ist dann dieser Basisbaupart, da sieht man auch das Rad, was ich gerade meinte, was irgendwie ganz ulkig aussieht,
ja, das
aber du hast halt diese Seitenansicht. Genau. Genau, und da musst du dann nach und nach versuchen, nicht nur baust du dir deine Crew durch dich selber auf und klonst dich immer wieder, sondern du hast auch verschiedene Räume und diese Räume haben dann verschiedene Funktionen. Du kannst mehr forschen, um weitere Räume freizuschalten, aber auch irgendwelche Gadgets, die du nachher brauchst, komme ich nämlich gleich zu, um die Welt zu erkunden, den Planeten zu erkunden. Ja, da hast du halt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Du musst halt gucken, dass deine Crew auch zufrieden ist. Also du musst
Wieso denn? Er ist doch selber die Crew.
Ja, das ist richtig, aber jeder hat halt so seine eigenen, keine Ahnung, der eine möchte irgendwie gerne ein Gym haben, weil er irgendwie Sport machen möchte, frag mich nicht warum, aber er möchte das gerne. Der andere möchte einen Park haben oder einen simulierten Park, damit er ein bisschen abschalten kann. Es gibt einen Raum, wo man Filme gucken kann, solche Geschichten, das muss man halt machen, abseits von den ganzen funktionalen Sachen, dass du halt irgendwo Nahrung ernten kannst und so. Das musst du halt irgendwie alles nach und nach aufbauen. Macht aber echt total Spaß und es ist auch nicht so wahnsinnig komplex. Also ich dachte erst, scheiße, ich glaube, das Spiel erschlägt mich. Aber es fängt so sehr seicht an. Du hast sehr wenige Räume und Stück für Stück verstehst du es. Und das geht wirklich super smooth. Da muss man gar keine Angst vor haben. Und so diese Strategiekomponente. Ich bin so gar kein Strategiespieler. Deshalb habe ich beispielsweise auch nie einen Frostpunk von 11-Bit gespielt, obwohl es sehr gut sein soll. Aber das ist hier, es ist schon in dem Sinne irgendwie komplex, aber es schafft es so runterzuspielen, dass du es immer verstehst und dich nicht überfordert fühlst. Und du bist da jetzt auch nicht Ewigkeiten nur in irgendwelchen Menüs, sondern das machst du wirklich nur, wenn du gerade Bock hast und ab und an baust mal einen neuen Raum. Denn der weitere Schwerpunkt vom Spiel ist dann, dass du dich mit deinen Klonen eben unterhältst. Die haben halt unterschiedliche Anliegen. Keine Ahnung, der eine ist kurz vorm Durchdrehen, du musst ihn irgendwie beruhigen. Der sagt, der hat Phantomschmerzen, weil er in seiner Welt beispielsweise keinen Arm mehr hat, weil er den bei einem Minenunglück verloren hat. Mhm. Jetzt hat er aber wieder einen, weil er halt deinen Körper quasi geklont bekommen hat. Und dabei machen sich dann irgendwie so verkehrt herum mit Phantomschmerzen bemerkbar. Er hat halt ja eigentlich keinen Arm. Warum hat er dann einen Arm? Darum musst du dich kümmern, musst überlegen, ob du irgendwie einen Raum für einen Arzt baust. Und ja, dann gibt es verschiedene Anliegen, dass sie halt auch irgendwelche Quests erfüllt haben möchten, dass du irgendwas für die erledigst und du hast immer so Tageszeit, die abläuft, passenderweise sieht man es da gerade. Mit allem, was du machst, verbrauchst du halt ein bisschen Tageszeit und du musst dir dann halt auch überlegen, okay, habe ich die Zeit wirklich, deren Wünsche zu erfüllen? Damit die Crew, ne, wenn die glücklich sind, arbeiten sie auch besser, damit die da halt eben auch effektiv sind. Und das Allercoolste ist halt, finde ich, dass bei dieser Geschichte, du wirst halt immer wieder mit dir selbst konfrontiert und mit Lebensentscheidungen, die du halt anders gefällt hast. Dann kriegst du mal einen Vorwurf, ja, warum bist du eigentlich nicht eingeschritten, als dein Vater wieder aggressiv zu deiner Mutter war? Oder, keine Ahnung, warum hast du dich denn entschieden, deine Karriere hinzuschmeißen und die nicht zu verfolgen? Und das sind irgendwie so total interessante Gedankenspiele, die da immer wieder aufkommen, was einen weiteren richtig großen Reiz ausmacht.
Tja, ist schon ein bisschen geil. Du bist auf irgendeinem Planeten am Arsch der Welt gestrandet. Sag ich jetzt mal. Und dann so, ja, ey, warum hast du denn damals nicht irgendwie die Hausaufgaben regelmäßig gemacht? Das sind die Probleme, die man auf einem entfernten Planeten halt einfach dann so hat, ne?
Ja, das Problem ist halt, die sind halt so eingefärbt, ne? Du hast halt ja nichts, du hast nur
ich verstehe
so ein bisschen
schon,
wie bei Moon.
Ja, ich musste an Marsianer auch so ein bisschen denken, ne? So alleine irgendwie aus dem Nichts ein überlebensfähiges Biotop aufbauen.
Ist das Langzeitziel denn, dass man einfach diese Basis erhält und immer weiter ausbaut und immer schöner macht? Oder geht es ums Entkommen von dem Planeten?
Genau, nee, es geht primär ums Entkommen. Also du hast dann immer, es laufen so Tage runter und irgendwann kommt die Sonne. Und die Sonne hat so eine starke Strahlung, dass du da sterben würdest, wenn du da stehen bleiben würdest. Und deshalb sitzt dir das immer so ein bisschen im Nacken.
Also es gibt so ein festes Tageslimit, wie bei Pikmin oder so.
Genau, das siehst du nicht.
Ja.
Also du weißt zwar, welchen Tag du hast und dann gibt's immer so eine Anzeige, die Sonne kommt näher oder oh, die Sonne ist nah. Mhm. Und dann weißt du auch, okay, in 2-3 Tagen, relativ kurz vorm Ende, weißt du, in 2-3 Tagen ist die Sonne da, dann ist vorbei. Ja. Aber bis dahin weißt du es nicht. Also bis dahin ist es immer so ein, du hast diesen Zeitdruck im Nacken, aber weißt nicht genau, wann es passiert. Mhm. Genau, das ist so das primäre Ziel. Und man sieht ja eben auch, ne, du hast 3 Gameplay-Säulen, sag ich mal, neben den Dialogen und dem Basenausbau auch noch das Erkunden von der Welt, von dem Planeten. Da geht es dann darum, dass du Ressourcenfelder finden musst. Du kannst einzelne Ressourcen finden, aber es gibt auch so Ressourcenfelder. Dann musst du da so einen Minenturm raufbauen. Und diesen Minenturm musst du auch noch mit so Stromkabeln, dann gibt es so
hat man gerade gesehen, also,
vernetzen mit der Basisstation, genau, damit die überhaupt funktionieren. Dann kannst du da auch Fast Travel hinmachen. Dann musst du nicht immer den Weg dahin laufen. Mhm. So Stück für Stück erschließt du dir den Planeten. Gleichzeitig gibt es noch so Gepäck, das irgendwie fallen gelassen wurde bei diesem Absturz, den man da am Anfang gesehen hat. Und dann hast du da manchmal noch irgendwelche Erinnerungsstücke, die du aber wiederum deinen Alters, deinen Klonen geben kannst, damit die entweder irgendwas Neues für sich entdecken oder einfach ein Stück glücklicher werden. Und es gibt auch so Upgrade-Materialien, die du halt auch finden musst, so Chips, damit du halt überhaupt weiter forschen kannst und weitere Dinge bauen.
Das klingt wie ein Death Stranding, das Spaß macht.
das ist richtig, so könnte man das auch bezeichnen, ja. Mhm. Ja, vor allen Dingen, das Coole, finde ich, ist halt wirklich, du hast diese drei Sachen, die immer parallel sind. Du bist unterwegs, dann ruft dich ein Alter über Funk, ey, ich habe hier gerade was, komm mal her. Dann gehst du wieder zurück zur Station, redest mit ihm. Ah, okay, dann muss ich was ausbauen. Dann gehst du wieder zurück auf den Planeten, weil ich brauche noch Ressourcen. Du bist irgendwie die ganze Zeit beschäftigt. Und was 11-Bit halt auch gut hinkriegt, so, es gibt kein richtiges moralisch Schwarz und Weiß, sondern du... Ja, du kannst eigentlich nur fast falsch machen, um ehrlich zu sein. Es wird immer irgendwas schieflaufen. Irgendjemand wird irgendwie rebellieren und hat keinen Bock mehr auf dich. Das passiert. Damit muss man leben. Ich habe auch mir ein paar Steam-Reviews angeguckt, wo das dem Spiel vorgeworfen wird. So, es gibt ja gar keinen idealen Weg. Es geht immer irgendwas schief. Mhm. Aber ich finde gerade das spannend. Also gerade dadurch merke ich auch, wie ich am Ende des Abends, wenn ich irgendwie gezockt habe, einfach den Controller nicht an die Seite legen mag, weil ich immer weiß, ah, da ist noch irgendwas, da muss ich mich noch drum kümmern. Ah, und das könnte ich noch machen. Und das könnte ich noch besser machen. Und es macht wirklich, wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß. Und ich muss auch sagen, für mich ist das bis jetzt Spiel des Jahres. Ich bin noch nicht ganz durch, aber das ist so ganz vorne mit dabei, mit sowas wie Blueprints zum Beispiel, was ich auch sehr geliebt habe schon. Oder Monster Hunter Wilds tatsächlich. Mhm. Dass ich sagen würde, ey, schaut euch das unbedingt an. Es ist eine riesengroße Empfehlung, macht wahnsinnig viel Spaß. Und
du hast das jetzt auf welcher Plattform gespielt?
PlayStation 5.
Der normalen, der da kauft man es klassischerweise, es ist ein Mid-Price-Spiel, der kostet 35 Euro für PC und Xbox im Game Pass enthalten, wenn man das spielen möchte. Vielen Dank, ich finde es sehr interessant. Ich weiß immer noch nicht genau, ob mir das in der Praxis gefallen würde, wenn ich selber spielen würde, aber ich glaube, ich installiere es heute Abend mal auf der Xbox und dann gucke ich da auch mal rein. Ich weiß nicht, Gregor, hast du es gespielt?
Installiert habe ich schon, auch auf der Xbox, aber also ich bin jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr erpicht, das auszuprobieren. Ich war auch so ein bisschen abgeschreckt von dem Invest, den man machen muss, wenn ich diese Strategieelemente gesehen habe. Ich könnte schon sehen, dass es etwas ist, was mir potenziell Spaß macht, aber ich habe momentan weder die Zeit noch den Nerv, mich in irgendein Hardcore-System einzuarbeiten. Und du hast mir ein bisschen die Angst genommen jetzt zumindest.
Ja, ich glaube, damit kämpft das Spiel halt, aber das ist machen sie wirklich sehr gut. Also man muss den Einstieg erstmal überstehen. Das ist so, glaube ich, so ein Stündchen, wo man schon erstmal viele Infos kriegt. Aber das legt sich super schnell und macht wirklich, wirklich echt viel Spaß.
Sehr schön, vielen Dank. Gregor, du hast ein schönes Stichwort mir geliefert mit dem Invest, den man machen muss. Ich habe letzte Woche hier so darüber gejammert, dass ich den Lies of P DLC gekauft habe, unbesehen, einfach nachdem er angekündigt ist. 30 Euro über den Tisch, dann merke, ah, ich stehe am Anfang von einem New Game Plus, kann den gar nicht spielen und müsste da jetzt nochmal 20 Stunden eben investieren, um das machen zu können. Wir haben einen Menschen hier in dieser Runde sitzen, das ist ein glücklicher Zufall, weil wir hatten dich vorher schon eingeladen, Eddie, bevor wir das überhaupt wussten. Du hast einen passenden Spielstand dafür und spielst auch gerade den DLC. Ich bin ein bisschen neidisch drauf, weil ich schon mega viel Bock drauf hätte, den auch zu zocken. Ja. Wie ist er denn so? Und meine zweite Frage ist, spielt es eine Rolle, in welchem New Game oder mit welchem Level ich da hinkomme? Oder ist das so wie bei Shadows of the Erdtree, dass es dann so ein eigenes Level-System da drin gibt und dass der Level, mit dem ich da ankomme, gar nicht so relevant ist?
Beides ist so ein bisschen richtig. Also es gibt kein eigenes Level-System, das schon mal vorweg. Aber sie haben ja mit dem DLC Schwierigkeitsgrade eingeführt, was ich eine sehr fragwürdige Entscheidung finde. Ich bin sowieso kein Fan von optionalen Schwierigkeitsgraden, aber diese Diskussion spare ich uns jetzt mal. Ich finde es halt nur umso kurioser bei einem Spiel, wo das Hauptgame halt keinen hatte. Mhm. Und du hast dann die Auswahl zwischen Very Easy, Easy und Normal.
Normal ist der alte Standard.
Und Normal, ja, das sollte man eigentlich meinen, aber tatsächlich ist Normal, also das heißt auch dann irgendwie für legendäre Spieler oder was auch immer. Ich habe natürlich Normal gemacht und der Schwierigkeitsgrad ist so unfassbar hoch, dass es mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe erst vor 2 Monaten Lies of P das Original durchgezockt und bin am Ende bei den letzten Bossen, die ja auch sehr schwer sein sollen oder so, bin ich relativ gut durchgekommen. Ich glaube, ich habe den letzten sogar First Try oder Second Try gelegt und hatte jetzt also nicht die krassesten Probleme und dann kommst du in den DLC und dich hauen schon normale Mobs, hauen dich mit 2 Schlägen komplett um und da ist dann so ein Zwischengegner. Also es ist noch nicht mal ein Boss oder sonst irgendwas, sondern einfach nur ein größerer Gegner und der steckt irgendwie 30 Schläge ein und jagt dich über die ganze Map und du denkst dir einfach nur so, okay, wie passt das zusammen? Und dann kommst du zum ersten Zwischenboss.
So fühle ich mich aber bei jedem Souls-DLC.
Ja, aber es wirkt sehr unausgewogen, muss ich sagen. Ich war dann beim ersten größeren Boss und da war ich so sauer, weil der dich one-shottet und two-shottet die ganze Zeit und dich quasi zwingt, und das haben auch mir viele geschrieben, dass man den Schwierigkeitsgrad eine Stufe runterstellen soll. Das wäre dann der Schwierigkeitsgrad vom Hauptgame.
Ist das dann für dich okay, wenn du weißt, okay, das ist eigentlich die Standardeinstellung und die nehme ich dann? Und
ja, dann sollen sie es Standardeinstellung nennen. Also das finde ich halt schwierig. Ich tue mich halt total schwer, einen dann auf easy zu spielen. Ich bin keiner, der sich damit brüstet, was für einen krassen Skill ich in Souls spielen habe und wie schwer es ist, aber ich habe in meinem Leben noch nie freiwillig den Easy-Schwierigkeitsgrad genommen, wenn es Normal gibt. Ich will einfach die normale Standardversion und keine modifizierte in irgendeine Richtung. Ich will die Vision der Entwickler spielen so. Und das hat ja beim Main-Game perfekt geklappt. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum das ist, weil wer steigt denn jetzt zum DLC plötzlich mit Lies of P ein, wer nicht das Main-Game gespielt hat? Also für wen sind diese Schwierigkeitsgrade? Ich fand das alles ein bisschen merkwürdig und ich war echt ein bisschen frustriert da von diesem ersten Boss, weil ich gedacht habe, okay, also alles, was ich bis hierhin erreicht habe, mein ganzes Equipment, mein Build, mein Leveln ist mehr oder weniger obsolet. Es gibt aber auch nicht eben wie bei Shadow of the Urchin die Möglichkeit, dann Items zusammen, die dich besser machen, sondern entweder du findest dich damit ab, dass es einfach fucking schwer ist. Und wie gesagt, ich bin erst beim ersten Boss gewesen und ich habe gehört, da kommt noch einiges und Spieler.
Das heißt, du hast den auch noch nicht gelegt jetzt?
Nee.
Okay.
Ich habe dann irgendwann entnervt erstmal das Spiel zur Seite gelegt. Und ja, ich finde es halt alles so ein bisschen, es wirkt ein bisschen unausbalanciert, sage ich mal. Und dieser Trend, Spiele jetzt immer schwerer zu machen, immer frustrierender zu machen für so ein, also ich bin ja absoluter Souls-Fan, aber für mich ist Souls jetzt, das ist dann mit der Zeit so ein Wettkampf geworden, wie ich kann Souls mit nur Fäusten rückwärts auf einer Tanzmatte und so. Aber das ist für mich nicht die Essenz von einem Souls-Spiel. Für mich war da immer diese Balance zwischen Herausforderung und Belohnung. Und wenn es aber, und das ist halt so ein Sweet Spot, den musst du erstmal genau treffen, weil wenn du den nicht triffst, funktioniert das auch nicht mehr so gut, das Genre. Und ich bin mir nicht sicher, ob die das bei Overture, zumindest beim normalen Schwierigkeitsgrad, getroffen haben. Darüber hinaus muss man aber sagen, es sieht gut aus. Also Lies of P sah ja auch schon fantastisch aus. Und es hat nach wie vor natürlich alle Stärken, die das Main Game auch hatte. Also es ist eigentlich so das beste Souls-like, das ich kenne. Mhm. Es ist spielerisch.
Also abseits der From Software.
Ja, genau. Also es ist absolut spielerisch über alle Zweifel erhaben eigentlich. Es hat viele neue Waffen, neue Bosse. Ich habe gehört, das ist so, ab der Mitte des DLCs, das kann ich ja jetzt noch nicht bestätigen, das ist nur, was ich so in Review-Videos und so gesehen habe, dass es da doch ein bisschen langweilig wird, so okay. Dass es echt das Level-Design so ein bisschen boring ist und es halt hauptsächlich darum geht, halt diese Boss-Fights. Also du merkst halt schon, dass das so ein bisschen, dass es an wen es sich richtet, so Leute, die halt knackige Boss-Fights wollen. Und ja, also es macht eigentlich Spaß, wenn man mit Lies of P auch Spaß hatte, aber also wenn man auf Normal spielen will, auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad, kann ich nur sagen, also und du bist ja sogar dann schon, du wärst ja schon in NG+, also wäre ja noch schwerer. Oh. Das ist halt auch eine Entscheidung, die momentan viele Leute kritisieren, hast du ja auch schon eingangs gesagt. Du kannst den DLC erst spielen im Kapitel 9. Und jetzt muss man sagen, Kapitel 9, also ich habe es wie gesagt vor 2 Monaten gespielt, das ist eher im hinteren Drittel des Spiels, da musst du schon viel spielen. Ich hatte das Glück, dass ich nicht ins NG Plus gegangen bin, weil ich den Fehler immer bei Souls-Spielen gemacht habe und alle DLCs immer in NG Plus gespielt habe. Und die sind eh schon schwer. Und dann noch NG Plus schwere Schwierigkeit. Das bedeutet ja, dass die Gegner mehr reinhauen und mehr Energie haben. Also das ist dann schon, das richtet sich dann schon an einen sehr elitären Zirkel von Spielern. Wenn man jetzt natürlich noch nie Lies of P gespielt hat und gesagt hat, das ist jetzt der Zeitpunkt, ich will jetzt mal anfangen mit Lies of P, dann denke ich, ist es okay, weil dann kommst du, dann spielst du erst das Main Game und dann gehst du halt in den DLC. Es würde mich aber nicht wundern, wenn Neowiz, die Entwickler, noch irgendwie was machen, dass das Item am Anfang erhält ist.
Es bleibt einfach erhalten, wenn du es halt schon mal durchgespielt
hast. Genau. Also es macht auch nicht wirklich storytechnisch oder so finde ich unfassbar viel Sinn. Also du hättest das easy auch den Zugang an jeder anderen Stelle im Spiel machen können. Es ist jetzt nicht so, dass man für dich das Main-Game gespielt haben muss, um da weiterzukommen. Ja.
Das sind interessante Sachen. Wir haben ja ein bisschen, glaube ich, andere Situationen. Ich habe es zum Launch damals durchgespielt und fand damals war es eins der härtesten, die ich je so an Souls-like gespielt habe. Ich glaube, die haben auch am Balancing zwischendurch ein kleines bisschen gearbeitet, aber es kann auch an meinen atrophierten Skills dann liegen. Und ich selbst hätte per se kein Problem, wenn es da wählbare Schwierigkeitsgrade gibt. Ich weiß, es ist eine reine Philosophie-Sache. Wobei man das natürlich auch viel eleganter machen kann, wenn du noch einen extra Anspruch haben willst. Wenn ich an sowas wie, das war glaube ich damals Dark Souls 2, wo du dann diese Bonfire Aesthetics verbrennen konntest und dann konntest du auf einmal den Schwierigkeitsgrad anheben, jeweils, wenn du dann drin bist. Und wenn du, sagen wir mal, nicht das mit einem Toggle im Menü machst, sondern dir durch eine Ingame-Sache dir dann die Möglichkeit machst, das schwerer zu machen, wenn du willst. Und dann nicht irgendwelche Labels draufpackst. Das ist wahrscheinlich eleganter, als wenn du im Nachhinein auf ein fertiges Konzept Schwierigkeitsgrade packst, die von Anfang an nicht gedacht waren dafür.
Ja, und vor allem, wenn der normale Schwierigkeitsgrad plötzlich so viel schwerer ist, wenn die einfach den Easy-Schwierigkeitsgrad Normal genannt hätten, dann wäre das gar nicht so negativ aufgefallen. Aber dieser Spike im Schwierigkeitsgrad ist sehr auffällig. Und was mich auch stört, ist, dass halt die Gegner, obwohl die so hart sind, relativ wenig Erfahrungspunkte geben am Anfang. Okay. So dass auch Grinden, also ich bin ja einer, der dann auch gerne mal eine Stunde lang Mobs verhaut, um dann overpowered zu sein. Das macht mir immer sehr viel Spaß in Rollenspielen, aber das ist auch nicht wirklich eine Option, weil die Gegner zu wenig Erfahrungspunkte, finde ich, droppen. Also das ist alles, also du hast nicht so viele Möglichkeiten, sag ich mal, da das System ja nicht auszutricksen, aber es dir einfacher zu machen, außer halt diesen Schwierigkeitsgrad. Es wirkt wirklich so nach dem Motto, ja, wenn dir das zu schwer ist, nimm halt einen anderen Schwierigkeitsgrad, was ja legitim ist, sag ich mal. Muss halt jeder für sich selber dann wissen. Aber ich stehe halt als Spieler, der es gerade vor 2 Monaten durchgerockt hat und auch stolz drauf war, dass ich ja so gut durchgekommen bin und so.
Ich bleibe also, bei normal.
Jetzt soll ich auf easy schalten? Das fühlt sich einfach falsch an für mich.
Ja, oft einfach nur ein Zahlenspiel, was jetzt gerade angeht. Heißt also, wenn du schwerer machst, die Gegner hauen härter zu und du verträgst weniger. Ich habe lieber, wenn es dann vielleicht Taktikänderungen gibt und die Gegner schlauer sind oder so. Das ist für mich dann interessanter, als wenn du einfach so ein Wertespiel machst beim Rollenspiel. Das wird alles nur länger gemacht sonst.
Ja, ich weiß nicht, ich bin halt Anhänger davon, dass ich möchte mir das Spiel nicht so basteln, dass es mir gefällt. Das fühlt sich einfach, ich möchte, dass die Entwickler ein Spiel machen. Und ich nehme immer gerne die Nintendo-Spiele. Mittlerweile hat sich, glaube ich, so ein bisschen geändert. Da gibt's dann auch irgendwie die Prinzessin, die dich übers Level hieft, wenn du es nicht mehr kannst. Aber so generell ist für mich das auch eine Auszeichnung von gutem Gameplay, dass du mit dem Schwierigkeitsgrad wächst, dass es schwerer wird, aber dass du halt die Mechanics des Spiels lernst und mit dem Spiel wächst. Und die größten Spiele, Zelda, Metroid, Super Mario, die haben keine Schwierigkeitsgrade. Die funktionieren, die sind auch mal schwer, die sind ja mal leichtere Stellen, aber du hast immer das Gefühl, anhand dessen, was ich im Spiel gelernt habe, komme ich da durch. Mhm. Ich habe alle Werkzeuge, die ich brauche. Und hier fühlt es sich halt so ein bisschen an, so komm, das zocken eh nur die Krassen, wir geben denen jetzt mal ein bisschen eine Challenge.
Ja.
Da habe ich mich nicht so abgeholt von gefühlt, muss ich sagen. Dafür gibt es zu viele Spiele, die einfach auch Spaß machen. Also
wir können ja an der Stelle einmal gerade die Reihenfolge so ein bisschen variieren von der, wie sie auf meinem schlauen Zettelchen steht. Ja. Weil es würde mich dann jetzt interessieren, wenn Lies of P, der DLC, nicht so dein Ding ist. Wie stehst du denn zu dem Konzept von Elden Ring Nightreign? Das spielst du wahrscheinlich auch gerade, ne?
Ja, also Nightreign ist momentan mein Main-Game sozusagen. Nachdem ich anfangs sehr große Schwierigkeiten hatte mit dem Spiel und schon gedacht habe, das ist der erste FromSoft-Flop für mich, das ist überhaupt nichts für mich, muss ich sagen, nach einigen Stunden, als ich gelernt habe, wie dieses Spiel zu spielen ist, und es ist fundamental anders zu spielen als Elden Ring, eigentlich genau andersherum. Während du bei Elden Ring Zeit hast, die Welt zu erforschen, dir die Lore zu erschließen über Items und weiß ich nicht, da stand ich teilweise stundenlang vor irgendwelchen Objekten, hab mir die angeguckt, hab mir die Welt oder die Architektur auf mich wirken lassen und so weiter. Das ist alles vom Tisch. Mhm. Also dieses Spiel wird komplett anders gespielt. Es ist ein sehr hektisches Spiel in einer gewissen Weise, zumindest am Anfang, wenn man noch nicht so hundertprozentig die Abläufe drin hat. Und es ist meiner Meinung nach im Koop, es ist für Koop gedacht. Du kannst auch Singleplayer spielen, es macht auch Bock im Singleplayer.
Immer noch so mega schwer wie am Anfang, ja, ne?
Sie haben es ein bisschen gepatcht. Okay. Sie haben so ein paar Sachen gepatcht. Es ist immer noch schwer, es ist immer noch Elden Ring, also klar, aber es ist gerade für Elden Ring-Veterane, glaube ich, ist es schon machbar, wenn es das erste Souls-Spiel von einem ist, wird man, glaube ich, immer ein bisschen zu strugglen haben. Aber meiner Meinung nach kommt das Spiel erst so richtig, also wird es halt erst richtig geil, wenn du es mit Leuten spielst und dann auch noch mit Leuten, die wissen, wie du es zu spielen hast. Weil das Spiel und der Erfolg, den du in dem Spiel hast, hängt sehr, sehr viel davon ab, ob jeder weiß, was zu tun ist und wie man seine Klasse spielt, wo man hingeht, Und das dauert eine Weile, bis man das raus hat. Ich habe immer noch meine Probleme manchmal. Ich habe jetzt so 30 Stunden gespielt und habe immer noch so manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich mir dann irgendwie so eine Item-Description durchlese und die anderen beiden rennen schon wieder zum nächsten Ziel und dann bin ich die nächsten 5 Minuten damit unterwegs, die überhaupt erstmal wieder einzufangen und zu finden.
Mit Freunden, mit denen du auch chattest nebenher oder mit
Randoms? Sowohl als auch. Ich habe mit Randoms gespielt. Das ist, sag ich mal, Glückssache. Das kann richtig gut klappen, weil du zwei richtig gute Spieler kriegst, die genau wissen, wie es geht und dich sogar so ein bisschen mitcarryen. Es kann aber auch sein, dass du zu totale Nulpen kriegst, wo jeder sein eigenes Süppchen kocht und ich hatte auch neulich was, du musst ja immer auf der Map markieren, wo du quasi hin willst, damit alle wissen, okay, wir gehen jetzt als nächstes dahin, legen jetzt den Gegner oder holen uns die Kiste oder whatever. Mhm. Und dann hatte ich auch Leute, die haben irgendwas auf der Map markiert und sind dann nicht hingegangen und ich bin dann hingegangen, war dann alleine da und dann regst du dich schon richtig auf. Also das ist so ein bisschen natürlich Glückssache. Am geilsten ist es natürlich, wenn du eine Gruppe hast, sag ich mal jetzt zwei Leute, mit denen du spielen kannst und dann auch über Voice verbunden bist. Das hilft schon enorm, sag ich mal. Ne? Also ich habe zum Beispiel mit Bell gespielt. Wir sehen hier, glaube ich, auch Bells Gameplay und Bell hat schon das Spiel durch. Also alle 8 Expeditionen fertig. Ich habe jetzt gerade mal den 2. endlich geschafft. Das ist er hier übrigens, wirklich ein fieser Wichser.
Oh, sag mal, was da noch kommt. Ja,
aber den habe ich wirklich 20 Mal bin ich bei dem gestorben.
Der fiese Wichser der Nacht.
Ist immer ein bisschen frustrierend, weil du kämpfst ja dann wirklich, du hast einen guten Run bis zu dem Boss und dann wipet der die ganze Party mit einem Move. Das ist dann immer so ein kleiner Frustmoment. Aber es hat auch immer diesen Effekt von wegen, ey komm, noch einmal, jetzt wissen wir, jetzt, du hast, was ich an Night Rain so geil finde, ist, jeder Run, den ich hatte, es passiert immer irgendwas. Mal was Gutes, mal was Dummes, mal was Lustiges, aber ich kann sagen, es ist nie langweilig, es ist eigentlich immer irgendwas passiert dir oder deinen Mates oder was auch immer und es ist, du weißt nie so richtig, was kommt und was für ein Equipment du kriegst und welchen Playstyle du hundertprozentig durchbringst und so und es hat etwas enorm süchtig Machendes und wenn man erstmal sich so damit abgefunden hat, dass du halt schnell, zielgerichtet sozusagen Routen abgehen musst, ja, also dass du wissen musst, wo gehe ich hin, wo gibt's was, wo sind die besten Chancen für gutes Equipment und für viele Level und so weiter. Wenn du das erstmal verinnerlicht hast, dann macht's richtig, richtig viel Spaß. Ich habe mit Bell zusammengespielt. Die hat dann die Ansagen gemacht, also einfach die Sachen markiert und wir sind einfach alle dahin gegangen. Das hat wunderbar funktioniert. Wenn du natürlich mit 3 Noobs das spielst und keiner weiß irgendwo, wo gehen wir dahin, allein die Diskussion schon darüber kostet dich so viel Zeit, dass es wahrscheinlich dann zum Ende hin schwer wird. Mhm. Das ist auch, finde ich, so mit einer der größten Kritikpunkte, die man vielleicht haben kann. Ich frage mich halt, ob man das nicht hätte, ich weiß nicht genau wie, ob man vielleicht diesen Kreis weggelassen hätte, der immer kleiner wird. Mhm. Ich verstehe, dass man gescheucht werden soll, aber so richtig macht es für mich nicht so Sinn, weil es sorgt einfach nur dafür, dass die Leute mit Speedrun-Tactics jetzt durch die Map pacen, weil sie genau wissen, wo sie hingehen und wo sie nicht hingehen. Und ich finde, man hätte trotzdem Zeitlimit machen können, weiß ich nicht. Nach 15 Minuten kommt halt ein Boss, aber macht die Welt vielleicht frei begehbar oder so, dass du nicht ständig weggescheucht wirst. Du bist gerade irgendwo, du kämpfst mit einem Boss und dann kommt der Ring und du musst abdüsen, obwohl der nur noch ein Drittel Energie hat oder so. Mhm. Auch wenn es da Taktiken gibt, wie man das trotzdem machen kann. Aber man fühlt sich sehr gehetzt in dem Spiel. Und ich glaube, viele Leute, die mit dem Spiel anfangen und dem vielleicht nicht die Zeit geben, die ich dem Spiel gegeben habe, fühlen sich dann so ein bisschen davon abgeschreckt, weil ja die Erfolgserlebnisse ausbleiben, die Meta-Progression auch eher die ist da und die ist auch cool, aber die kommt nicht so schnell. Also du kriegst so Relikte, wenn du nach jedem Run, die Relikte werden natürlich besser, wenn du den Boss legst, als wenn du scheiterst. Aber da kannst du dann Relikte kriegen. Du kannst bis zu 3 Relikte für deine Klasse immer anlegen. Da gibt's ganz Unterschiede. Also gibt's 1000 Varianten von wegen nach jedem Schlag kriegst du Stamina zurück oder manche auch sind so, dass sie wirklich die Klasse fundamental schon verändern oder die Skills der Klasse. Und da kannst du sehr viele Kombinationen machen, die den Charakter wirklich sehr, sehr stark machen oder sehr unterschiedlich zu spielen oder so. Die musst du aber halt erstmal kriegen, diese Relikte. Das kann Glück sein, dass du die sofort kriegst, kann aber auch sein, dass nach 30 Stunden immer noch nicht dieses eine Relikt hat, was du mal im Internet gesehen hast, was einfach den ganzen Run einfacher machen würde. Also da ist schon eine Meta-Progression und die macht auch Bock und mir zumindest. Aber ich kann auch verstehen, wenn das Spiel am Anfang erstmal sehr frustrierend ist, weil man nicht so richtig auf den grünen Zweig kommt und nicht so richtig checkt, was hat das mit Elden Ring eigentlich zu tun, außer dem Kampfsystem.
Also ich habe zwei große Kritikpunkte an Nightreign. Ich habe es auch viel gespielt und habe auch für Game Two einen Beitrag gemacht.
Habe ich gesehen, ja.
Ich habe es aber auch noch nicht durchgespielt, weil mich jetzt andere Spiele abgelenkt haben. Aber mein großes Problem ist so dieser Weg zum Boss. Der ist halt wahnsinnig lang. Also du hast immer diese 40 Minuten. Mhm. Und das Problem ist, dass der Weg halt sehr gleichförmig ist. Also du hast halt ein bisschen Zufallsprinzip, ne, dass du halt die Örtlichkeiten spawnen an unterschiedlichen Stellen. Aber die Örtlichkeiten an sich sind eigentlich gleich, außer dass zwei unterschiedliche Gegnervarianten sind da meistens drin. Und irgendwann hast du das halt meistens schon so oft durchgemacht, dass du, weiß ich nicht, da habe ich dann stellenweise ein bisschen die Lust am Run verloren, obwohl du total recht hast damit, dass es halt so ein süchtig machendes Spielprinzip ist, dass du dich beeilen musst und gut eingespielt sein musst. Das macht schon Spaß, aber da hätte, glaube ich, ein bisschen mehr Varianz in den Runs selbst reingemusst, damit der Weg zum Boss irgendwie lohnen bleibt. Und dann bist du halt beim Boss und du kannst aber den Boss ja auch wirklich nur dann üben. Im Gegensatz zu einem Souls-Spiel, wo du halt ja meistens dann irgendwie ein Bonfire oder so kurz davor hast, hast du jetzt halt immer 40 Minuten, bis du ihn wieder probieren kannst und das Moveset analysieren kannst. Ja. Und das sind so, da habe ich dann gemerkt, boah, da geht mir am Ende dann noch irgendwann ein bisschen die Puste aus und die Meta-Progression, die du angesprochen hast, die ist halt dann auch sehr seicht. Also da muss
stirbt man bei diesen Bossen wirklich so schnell wie teilweise im normalen Elden Ring, dass du dann reingehst und machst ein oder zwei Fehler und dann bist du tot?
Du hast das wiederbeleben, ja.
Ah ja, stimmt.
Jeder kann dich ja wiederbeleben, indem du auf einen gefallenen Gegner draufhaust. Je öfter du stirbst, dann hast du diese lila Kreise da, die so ein bisschen aussehen wie Stamina bei Zelda. Es dauert allerdings auch, da bin ich mir auch nicht sicher, ob da nicht noch was am Balancing gemacht wird. Du siehst da hier diese lila Törtchen da wie Triple Impulsion.
Ja,
und da musst du halt da draufhauen und einer geht relativ schnell. Bei dreien wird es dann halt schon schwer, weil irgendwann kommt halt der Gegner wieder und haut dich. Und das Problem ist, wenn du nicht ständig Damage machst, dann wird er wieder voll.
Ja.
Und da hast du halt schon auch, das ist auch eine fragwürdige Designentscheidung, finde ich tatsächlich. Und dann kann es halt sein, du musst dem Gegner ausweichen und dann war die ganze Arbeit, die du da zum Reviven reingesteckt hast, dann ist die wieder hinfällig. Und ja, ich kann die Kritikpunkte total verstehen. Es ist halt wie bei einem Roguelike, ne? Bei Hades oder so hast du es auch, hast immer die gleichen Dungeons mehr oder weniger. Und
aber die sind halt dann zumindest zufällig arrangiert, weißt du? Also
ja, klar,
die ähneln sich dann
aber
auch.
Aber das sind trotzdem dann Räume, die du wahrscheinlich schon mal irgendwie, sag ich mal, gekannt hast und so. Das ist halt so ein typisches.
Aber hier setzt schneller ein.
Ja, weiß ich gar nicht. Also ich finde, ich habe so viele Sachen noch nicht gesehen. Gerade weil du so schnell durchpähst, habe ich immer noch so viele Stellen der Map nicht gesehen. Dazu kommt, dass bei jeder Expedition auch immer so ein paar Gimmicks anders sind. Du hast dann, weiß ich nicht, mal einen Vulkanausbruch oder einen Komet, unter dem bestimmte Sachen passieren. Es tauchen auch immer mehr Geheimnisse auf, wie das so typisch ist bei Souls-Spielen. Also es gibt schon eine Menge zu entdecken, aber ja, es ist natürlich Roguelike-mäßig auch in gewisser Weise repetitiv. Mhm. Und FromSoft hat natürlich auch schon angekündigt, da soll noch mehr kommen. Ich glaube, die haben selber nicht damit gerechnet, dass es so erfolgreich ist. Mhm. Also im Vorfeld war ja so nicht so der Hype. Und es hatte, glaube ich, nur so um die 80 bei, oder sogar unter 80 bei Open Critic oder so. Also, und es war nicht Miyazaki dran beteiligt. Also, es waren so ein paar Faktoren, wo ich gedacht hätte, oh, hoffentlich wird das mal nicht ein Flop. Mhm. Dann haben sie noch mit Duskborns Duskbloods haben sie dann auch nochmal ein Multiplayer-Spiel angekündigt. Also es waren so ein bisschen die Vorzeichen so, dass ich gedacht habe, na, mal gucken, ob das funktioniert. Aber was positiv ist an dem Spiel ist, es macht total Bock zuzugucken. Also ich gucke gerne bei anderen Leuten beim Run zu, weil wie gesagt immer irgendwas passiert. Ja. Und das finde ich erstmal erstaunlich, dass es dann doch so gut läuft. Und jetzt soll noch DLC kommen. Ich meine, sie haben genug Material, aus dem sie schöpfen können. Ne? Wir haben ja jetzt hier mit Limwelt so eine Welt, die ungefähr, wie heißt Limgrave nachempfunden ist. Und wenn du jetzt mal die Elden Ring Map dir nimmst, dann könntest du natürlich da noch diverse Biome machen, neue Maps machen und so. Also ich glaube, dass da noch mehr Content kommt. Noch bin ich komplett zufrieden mit dem Content, der jetzt da ist. Wie gesagt, ich habe aber auch erst 2 von 8 Expeditionen. Ungefähr 30 Stunden gespielt, aber ich glaube auch, dass das irgendwann langweilig wird. Also irgendwann muss da natürlich was Neues kommen. Wenn ich jetzt alle 8 Expeditionen durchgezockt hätte, weiß ich nicht, ob ich dann noch so viel Motivation habe, noch weiter zu spielen. Mhm. Ne, weil was soll ich jetzt dann quasi noch schaffen? Ich habe ja die schwersten Sachen geschafft. Mhm. Und da müsste dann schon noch ein bisschen Content kommen, aber Gott sei Dank bin ich ein sehr langsamer Spieler und bin da noch nicht an dem Punkt. Aber ja, es ist ein bisschen repetitiv, liegt ein bisschen in der Natur der Sache, aber also mich hat die Sucht komplett gepackt, muss ich sagen.
Also auch nur ein positives noch, dann darfst du weiter motivieren. Ich finde auch, es ist ein sehr cooles Experiment. Also ich habe auch viel, viel Spaß gehabt. Ich hoffe, dass ich es noch durchspielen werde, aber ich merke halt nur auf lange Sicht so, dass mir dann irgendwann ein bisschen der Spaß abhanden kommt. Aber ich glaube, gerade mit so Pausen vielleicht zwischendurch.
Ich finde übrigens das geil, dass es so 40 Minuten Runs sind, weil ich kann einfach mal sagen, so ich habe eine Stunde, komm, ich mache jetzt einfach mal einen Run. So, das finde ich eigentlich, finde ich das ganz angenehm, weil das echt gut für mich funktioniert. Ich muss nicht 5 Stunden Elden Ring Night Range spielen. Ich kann auch mal eine Stunde Elden Ring Night Range spielen. Das habe ich, glaube ich, beim Main Game nicht hingekriegt.
Wenn du daher frei wärst, okay.
Ja, da wäre ich eigentlich frei, aber das hat da irgendwie nie so richtig Sinn ergeben. Ja. Also, ja, ich kann nur raten, beschäftigt euch ein bisschen. Es gibt viele gute Guides im Internet, die sehr helfen, da reinzukommen und, wenn ihr neu seid und mit Randoms zum Beispiel spielt, dann folgt einfach jemandem, der markiert, der die erste Markierung setzt, einfach immer hinterher rennen. Da macht man nichts falsch, weil wenn man zusammenbleibt, man sollte in diesem Spiel zusammenbleiben in der meisten Zeit, dann kann man einfach irgendjemandem hinterher rennen und dann checkt man es schon auf Dauer.
Alright, vielen Dank euch beiden für die Eindrücke. Gregor und ich haben derweil noch ein Spiel gespielt, da sind die Runs nicht ganz so lange, die dauern ja so 2 Minuten statt 40 Minuten. Es ist aber auch nur eine Demo von dem Spiel, es wird sich im finalen Spiel aber auch nicht so sehr unterscheiden. Es geht um die Demo zu Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4. Wird am 11. Juli erscheinen für alle Plattformen. Die Demo ist etwas seltsam in der Art und Weise, wie man darauf zugreifen kann. Die gibt es nämlich nur für Leute, die das Spiel schon vorbestellt haben. Was ein bisschen dem Sinn entgegenspricht, dass man vielleicht Leute darauf aufmerksam machen will, die das Spiel noch nicht gekauft haben. Bei den Game Pass-Plattformen ist es zumindest so, dass wenn du ein Game Pass-Abo hast, kannst du auch die Demo jetzt nutzen. Aber auf PlayStation zum Beispiel musst du es vorbestellt haben. Auf Switch kannst du sie gar nicht spielen. Und in der Demo enthalten sind 2 Level, jeweils einer aus 3 und einer aus 4, nämlich die Gießerei und das College und 2 Charaktere. Und ein dritter wäre der Doomslayer. Den wiederum konnte ich dann auch in der Demo nicht nutzen, weil ich nicht die Digital Deluxe Edition vorbestellt habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Nee, das ging mir nicht. Ich habe es auf dem PC dann ausprobiert und der war dementsprechend ausgegraut, weil ich nicht die Digital Deluxe Edition dann habe. Ich habe mir sagen lassen, dass wohl der Doomslayer schon wohl in der PC-Version von Tony Hawk 3, meine ich, schon irgendwie freischaltbar gewesen ist. Wohl, dass da der Sinn und Zweck dahin ist, weil sonst hätte ich nicht verstanden,
warum.
In der alten, anscheinend. Das wurde mir zumindest gesagt. Ich habe es jetzt nicht nochmal gecheckt. Sonst hätte ich nicht verstanden, unbedingt, warum ich mit dem Doomslayer da unterwegs bin. Warum nicht den Master Chief oder irgendwas? Keine Ahnung. Aber grundsätzlich, ich persönlich, wie viele andere, die dann so zur Jahrtausendwende gespielt haben, habe Tony Hawk auch sehr gerne gespielt. Gerade den dritten habe ich gemocht. Der zweite und dritte sind so meine Favoriten. Der dritte war so einer meiner Launch-Titel für die PS2, die ich damit zusammen gekauft habe und habe da sehr viel Nostalgie dafür. Und wir hatten ja vor einigen Jahren das sehr schöne Update gehabt mit Tony Hawk 1 und 2, wo wir dann mit moderner Grafik und den Gameplay-Eigenheiten, die später dazu gekommen sind, wie die Manuals und die Reverbs mit besserer Grafik und so weiter, quasi die Serie wieder in die Moderne gebracht haben. Mhm. Und dass jetzt die nächsten beiden Titel nochmal so zusammengefasst werden, an sich eine schöne Sache, wobei die Demo jetzt relativ wenig aussagekräftig ist, außer probier mal kurz die Mechanik und schau dir an, wie das jetzt so reinterpretiert wird, weil das eigentliche Konzept mit diesen 2 Minuten und verschiedenen Aufgaben, die du machst, ist nicht in der Demo vorhanden. Du hast die 2 Minuten Limit, aber da gibt es nichts zu tun, außer rumzuskaten.
Du hast einfach nur rum, es gibt gar keine konkrete Aufgabe. Das finde ich auch etwas komisch. So irgendwas hätten sie da reinpacken können, weil ich dachte dann auch so, ja gut, beide Level mal gesehen. Und ich habe auch, also ich hoffe zumindest, dass die Level vielleicht noch nicht fertig ausgestaltet sind, weil ist dir aufgefallen, dass die sehr unbelebt wirken? Also da gibt es keine NPCs, da passiert nichts, außer dass in der Gießerei irgendwo mal ein bisschen Feuer rausschießt. Aber hier am College zum Beispiel, da ist einfach nichts und niemand, das ist einfach tot.
Ich muss mal noch mal gucken, wie es genau bei Tony Hawk 4 war. Das war ein Teil, den ich persönlich nicht bevorzugt habe. Die hatten damals das Konzept ja geändert. Das war ja nicht mehr dann rein nur 2 Minuten pro Level und dann mach alles so schnell du kannst. Ich glaube, es gab es ja auch optional für gewisse Aufgaben, aber es war so ein bisschen sandboxig aufgebaut, dass da überall so Auftraggeber waren, du bist rumgeskatet im größeren Level und dann sagt einer, oh, ich bin voll auf Drogen, folge dem rosa Elefanten und dann musst du irgendwie so eine Line dann grinden und was auch immer. Das wird ja jetzt hier wohl angepasst für die Neuauflage, weil sie das wohl in einem Guss machen wollen, dass du da auch dieses 2-Minuten-Limit mit Aufgaben hast. Kann natürlich sein, dass es dadurch aber, weil die Level viel breiter sind, wesentlich leblos und mit weniger Leuten, dann wirkt. Und ich weiß auch nicht, wie du so ein 2-Minuten-Konzept in diese Riesen-Level reinbringen magst.
Ja, du müsstest die wahrscheinlich, also man sieht das bei dem College-Level auf jeden Fall, dass da müsstest du das Lineare irgendwie ausgestalten, weil du kannst in 2 Minuten da sonst nicht alles erkunden, dieser Map. Find aber ansonsten jetzt mal abseits vom Gemecker, es ist wirklich so eine Demo, wo du nach 30 Sekunden einfach wieder drin bist, weil die Steuerung genauso ist, wie du das kennst. Ich finde auch, sieht okay aus, finde die Physik und alles ist gelungen. Ist im Grunde, wie du schon gesagt hast, ist genau wie die Neuauflagen von 1 und 2, nur eben auf neue Maps der beiden anderen Spiele gemünzt. Wie gesagt, ich verstehe nicht ganz, warum sie die Demo nicht einfach für alle verfügbar machen. Das ist, glaube ich, nicht so schlau.
Ja, also die haben sich wahrscheinlich schon ausgerechnet, dass sie so oder so dann genug davon verkaufen werden. Tony Hawk ist ja auch mehr ein Vibe, würde ich sagen, so die Stimmung. Es bringt so ein bisschen wieder die Zeit zurück, als man noch dachte, Skateboarden ist richtig cool.
Also ja, ich das nicht mehr.
Skateboarden ist natürlich immer noch richtig cool, aber ich spreche so speziell von den 90er-Kids und 90er-Jugendlichen, die dann so in diesem Videospiel so ein bisschen die Lebenskultur manifestiert sahen und die Soundtracks und wie so du das Feeling hattest, wo du da einfach da unterwegs warst. Da werde ich auch ganz nostalgisch, wenn ich die Sachen dann jetzt hier nochmal spiele. Und da wird auch mit der Musik das nochmal einhergehen. Die hatte ich bei mir, glaube ich, jetzt abgeschaltet, weil ich das noch online gestreamt habe. Also habe ich da letzten Endes, bevor uns die Videos da alle weggesperrt werden, das nimmt natürlich dem Ganzen noch ein bisschen was an der Stimmung. Und auch wenn ich kein Fan der Ausrichtung von Tony Hawk 4 gewesen bin, ist es natürlich trotzdem schade, dass wir nicht die Originalversion zumindest so mitbekommen, weil da gibt es bestimmt mehr auch als genug Leute, die diese Art von Spielen ins Herz geschlossen haben. Und ich zum Beispiel mag dafür den Nachfolger ganz gerne, Tony Hawk Underground.
Da war ich raus dann irgendwie nach.
Das habe ich tatsächlich sehr gern gespielt. Da fand ich, das war auch ein bisschen besser verzahnt mit dem richtigen Story-Modus. So irgendwie, du wirst betrogen und dein super Skate-Trick wird gefilmt, aber dann wird es von dem anderen geklaut und der bekommt so die Lorbeeren und du hast so eine Revenge-Story, wo du durch verschiedene Sachen da rumskatest und machst da Tricks auf dem Roten Platz in Moskau und so weiter und so fort. Also das war interessanter aufgebaut als der Vierer und fände ich schade, wenn das so in der Folge weitergeht, dass wir Tony Hawk Underground 1 und 2 zum Beispiel als nächste Combo dann einfach nur auch als Level Packs bekommen ohne die Story.
Glaubst du, das wird dann, die werden danach noch weitermachen nach 4? Ist das so erfolgreich?
Schwierig. Ich glaube, 4 konntest du gerade noch so ummünzen auf das. Danach wird es schwieriger, weil die so eng in der Story verzahnt sind. Und wir haben Glück, nennen wir es mal so, für die Leute, die diese Spiele mögen, dass wir überhaupt 3 und 4 bekommen haben, weil es ja jetzt auch nicht mehr Vicarious Visions, meine ich. Iron Galaxy macht das jetzt. Das Studio, was das erste Tony Hawk 1 und 2, die Neuauflage gemacht hat, wurde ja dann quasi einberufen von Activision, macht jetzt, ich weiß nicht mehr, Call of Duty oder Diablo, eins von den beiden sind sie so in die Knochenmühle geworfen worden.
Der beiden da arbeiten.
Ja, also so als Supportstudio und immerhin auch Iron Galaxy scheint zumindest vom ersten Eindruck einen gleichwertigen Job gemacht zu haben mit der Vorlage. Und ich werde es dann auch spielen, wenn es da draußen ist. Ich weiß nicht, ob dann es so die gleiche Magie wie beim ersten Remaster, beim ersten Remake da hat, weil da war es so ein Gefühl nach 20 Jahren endlich, Tony Hawk 5 war auch komplett Arsch, also haben wir endlich mal wieder ein gutes Game und jetzt kann man wenigstens seine Nostalgie noch ergänzen.
Wie ist es bei euch beiden? Habt ihr mit Tony Hawk gespielt? Ist das ein Ding für euch?
Ja, 2 habe ich gespielt.
2?
Als es rauskam.
Aber macht so jetzt so eine Neuauflage von den alten Tony Hawks, macht das was mit dir? Spielst du das?
Nee, ich habe jetzt auch nochmal die Remakes dann da, als die rauskamen von 2, habe ich so ein bisschen gespielt, aber dann habe ich auch gemerkt, so das ist, also wir haben das damals bei Giga Games und Pepper und so, der kam dann immer und dann haben wir da unsere Highscores miteinander verglichen. Das hat dann eine Zeit lang richtig Bock gemacht und dann hat jeder zu Hause geübt und ist dann am nächsten Tag wieder in die Firma, um zu zeigen, wie gut man ist. Aber da bin ich jetzt komplett raus. Das ist für mich der einzige Zweck, warum ich Tony Hawk spielen würde, halt so ein klassisches Highscore-Spiel. Und da bin ich aber jetzt zu faul, dann nochmal alles zu lernen und aneinander zu hören. Aber es hat damals schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also wenn man da immer noch Bock drauf hat, ich glaube, das funktioniert auch heute noch.
Das glaube ich auch. Sebastian, du warst da nie drin?
Doch, ich habe auch Teil 1 und Teil 2, glaube ich, ein bisschen gespielt. Leider am allermeisten, weil beruflich gemusst, Teil 5. Okay. Ja, und deshalb bin ich so, ach nö, Tony Hawk, du brauch nicht.
Danke.
Ja.
Tut mir leid.
Ja, danke.
Nee, ja.
Deshalb ist es für mich vorbei. Verbrannte Erde.
Das tut mir leid. Genau, das war Tony Hawk 3 und 4, der Demo-Eindruck. Spiel kommt am 11.07., da werden wir sicherlich auch nochmal was dann darüber machen, also in knapp einem Monat. Was wir jetzt machen, ist eine kurze Werbepause hier, weil wir müssen nochmal kurz durchschnaufen, weil wir noch so viele Themen auf dem Zettel haben. Gleich geht's hier weiter mit dem Game Talk. Hallo, herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Jetzt kommt ein Spiel, auf das ich persönlich gespannt bin. Und das, obwohl es per se ein Multiplayer-Spiel ist, was mich ja eigentlich eher
nicht so reizt, also wie ich mich auch mehr über ein klassisches Elden Ring gefreut hätte als über Night Rain. So ein bisschen ähnlich geht es mir bei FBC Firebreak, Sebastian. Es ist ja ein neues Spiel, immerhin von Remedy und immerhin im Universum von Control angesiedelt, aber ein Dreispieler-Koop-Spiel. Ich habe aber das Gefühl, es gibt so durchaus einen kleinen Hype im Vorfeld rundherum und alle Eindrücke von Leuten finde ich schon. Also ich habe zumindest, was ich immer gelesen habe in Artikeln oder an Previews, die Leute gemacht haben, die gesagt haben, hey, das ist eigentlich ziemlich cool und das wird, glaube ich, was. Du hast es jetzt schon gespielt, es erscheint am 17., also heute. Wie ist es so?
Ich habe sehr viel Spaß. Also mir geht's da sehr ähnlich wie dir. Ich mag Remedy vor allen Dingen wegen diesen weirden Singleplayer-Spielen, die halt auch eine tolle Geschichte zu erzählen haben und irgendwie spannende Welten haben. Und bei FBC Firebreak, gut, gibt's noch die spannende Welt und die Weirdness ist irgendwo auch noch drin, aber es ist halt tatsächlich ein Koop-Multiplayer-Shooter. Und ja, muss man Bock drauf haben. Ich war trotzdem super neugierig, weil das halt auch für Remedy was komplett Neues ist. Mhm. Publishen auch selbst, also nehmen da ein bisschen Risiko auf sich, weil sie anscheinend ja an diese Idee glauben. Und ich muss sagen, ich habe das jetzt schon einige Stunden gespielt, auch immer im Dreierteam, also sehr viele Parallelen auch zu Elden Ring Night Rain. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich mit Firebreak mehr Spaß als mit Elden Ring Night Rain. Aber auch, weil es halt viel ja seichter sozusagen ist. Du hast viel mehr Progression. Das schafft das Spiel nämlich richtig gut. Und deshalb war ich da die ganze Zeit motiviert. Um das einmal irgendwie zu rahmen, man ist wieder in diesem Ältestenhaus, was ja auch in Control eben die Hauptrolle spielt. Und man kann da in der Form von diesen Firebreak-Teams rein. Die unterteilen sich in drei unterschiedliche Klassen. Also man hat da eigentlich nur so einen Rucksack auf, der unterschiedliche Gadgets dabei hat. Die unterteilen sich so ein bisschen in so einen Handwerker, der so einen Schraubenschlüssel dabei hat. Mhm. Damit kann man zulangen. Aber du kannst auch Dinge super schnell reparieren. Das machst du, indem du draufhaust mit dem Schraubenschlüssel. Ist auch super. Dann hast du einen, der so einen Wasserwerfer hat. Damit kannst du Feuer löschen, was immer wieder ausbricht in diesem Ältestenhaus. Aber du kannst auch so Status-Dinge abwaschen von deinen Teamkollegen. Ah, ja. Wenn die beispielsweise brennen, einfach ein bisschen draufstrahlen und dann sind sie wieder
eine coole Idee fein. Eigentlich.
Genau. Und der letzte, der hat so einen Elektroschocker, damit kann er so Elektrogeräte wieder zum Laufen bringen, aber du kannst auch so Art Rocket Jumps machen mit diesem Ding.
Und das ist aber immer die fest vorgegebene Teamkonfiguration.
Nee, also du kannst auch dreimal den gleichen.
Ach so, okay, aber ist wahrscheinlich dumm.
Nö, also es gibt halt durchaus so Synergien, die eigentlich ganz funny sind. Keine Ahnung, ich bin immer dieser Wasserwerfer gewesen meistens in unserer Konstellation und dann hatte ich einen Kollegen dabei, der eben mit diesem Elektroschocker draufgehalten hat. Wenn du quasi die Gegner erstmal nass machst, dann verteilt sich dieser Stromschlag auch viel besser. Und da gibt's dann auch, diese Missionen sind immer so ein bisschen abwechslungsreich. Du hast eine Mission, damit haben sie auch sehr viel Werbung gemacht, dass überall so Post-its sich infizieren, wie so ein Virus verbreiten. Gab's auch im Hauptspiel durchaus. Und die musst du halt wegmachen. Und das machst du am besten, weil wenn du da rüberläufst, dann setzen sich die Post-its auf dich. Und dann kannst du auch da irgendwann sterben, wenn du halt voller Post-its bist. Und am besten ist es da dann erstmal mit diesem Wasserwerfer lang zu laufen, die alle nass zu machen, weil dann fliegen die nicht so hoch, wenn man drüber läuft. Und dann den Elektroschocker drauf, dann kannst du quasi ganz viele von diesen Post-its zeitgleich wegmachen. Also es gibt immer so synergetische Effekte, die eigentlich ganz, ganz spannend sind. Man muss dazu sagen, das klingt jetzt erstmal ein bisschen hochtrabend, so rein spielerisch ist es schon eine klassische Action-Dampfwalze. Also du machst hauptsächlich nichts anderes, als die ganzen Gegner umschroten, die da in echt krassen Massen, also da kommen super viele Gegner auf dich zu von diesen Hiss, die man auch aus dem Hauptspiel kennt. Und das ist irgendwie aber so spektakulär, dass mir das gar nichts ausgemacht hat. Und du hast halt dann diese Nebenaufgaben, das machst du halt zwischendurch mal. Mhm. Und du merkst dann, dass da auch so Kleinigkeiten noch drinstecken, so fast so ein bisschen hier, wie heißt das denn, Immersive Sim-mäßig, dass du Dinge hast, keine Ahnung, jetzt gerade ist da zum Beispiel so eine Lore, die musst du mit so radioaktiven Eiern befüllen, die musst du irgendwie sammeln. Die sind aber in so komischen Zisten, schwarzen Zisten, die an der Wand hängen, die du abschießen musst. Und dann manchmal ploppen die da raus.
Aha, wenn Ostern. Du die aber. Ja, Ostern.
Okay. Ja, erste Assoziation bei mir auch. Und wenn du dieses radioaktive Ding in der Hand hältst, dann kriegst du halt relativ schnell Strahlung und nimmst Schaden. Wenn du aber unter diesen komischen Schleimeiern stehst, wenn du die aufschießt, dann wirst du zugeschleimt und bist aber in der Zeit, wirst du von dieser radioaktiven Strahlung nicht so beeinflusst. Und das sind so Sachen, die erklärt dir erstmal niemand, aber die merkst du dann mit laufender Zeit, dass du ja Dinge hast, die deinen Spielstil da noch beeinflussen und verstehst, immer besser damit umzugehen.
Und was ist jetzt das Ziel jeder Map? Und
Aufgaben oder nicht Kills oder Überleben oder Zeitlimit, sondern es geht Aufgaben erfüllen, das ist das
genau. Richtige. Genau, ne? Also du hast fünf unterschiedliche Level, da sind die
PvE
Aufgaben.
PvE oder PvE?
Genau, drei Spiele gegen PvE, gegen Computergegner. Und du gehst halt immer rein, um irgendwelche Aufgaben zu lösen. Beim ersten Level ist es beispielsweise, dass du so riesengroße Ventilatoren starten musst. Mhm. Dann gibt's dann so Generatoren, die musst du reparieren. Da gibt es dann auch so ein Quicktime-Spiel, wo du eigentlich nur die Schultertasten,
hat man gerade gesehen,
genau, ja, im richtigen, ja, Moment drücken musst. Das ist aber ganz, ganz cool, weil du halt natürlich, ne, du bist dann darauf konzentriert, im Hintergrund spawnen die Gegner, du bist dann irgendwie wild am Drücken und hoffst. Aber wenn du dich verdrückst, kriegst du auch einen Schlag. Also da kommen schon ganz witzige Situationen zustande. Und diese Level sind in drei Teile unterteilt. Mhm. Und du schaltest auch wirklich erst Stück für Stück die weiteren Teile frei. Also deinen ersten Run, den du machst, hast du in diesem, wo du die Ventilatoren startest, wirklich nur den ersten Abschnitt. Das sind 5 Minuten erledigt. Du hast alle Ventilatoren angemacht, musst zurück zum Fahrstuhl und wieder raus aus dem Level. Wenn du dann das nächste Mal das Level startest, hast du die Möglichkeit, auch Level 2 zu spielen und dann ganz am Ende Level 3, die du dann alle hintereinander spielst. Das sind dann aber so, sag ich mal, im Schnitt so eine halbe Stunde maximal, die du in so einem Level verbringst. Meistens gibt's dann diese Aufgaben. Ab und an gibt's dann auch am Ende einen großen Boss. Zum Beispiel in diesem Post-it-Level kommt dann so ein riesengroßes Post-it-Monster, was man auch schon in den Trailern gesehen hat, das du dann irgendwie bekämpfen musst. Aber am Ende ist immer wieder dieser Moment, okay, du musst zurück zum Fahrstuhl.
Ja.
Und da kommen auch richtig witzige, spannende Situationen raus, weil wenn du diese letzte Mission erfüllt hast, dann spawnen nochmal wahnsinnig viele Gegner. Mhm. Und dann bist du natürlich, okay, du willst überleben, du musst wegrennen und versuchst dann im Weglaufen immer nochmal nach hinten zu schließen und irgendwie dir ein bisschen Zeit zu verschaffen. Also da kommen echt spannende Situationen bei rum. Genau, und in diesen Leveln hast du auch noch so Dinge, die du einsammeln musst. Das sind Aktenordner, die dir nachher Perk-Punkte bringen sozusagen. Damit kannst du dir Dinge freischalten. Wenn du stirbst, verlierst du diese Aktendinger aber. Und dann heißt es halt, ne, wenn es wirklich passiert, du kannst dich zwar gegenseitig auch wiederbeleben, aber wenn, keine Ahnung, du keine Leben mehr hast oder die Zeit weg ist und dein so ein Balken halt quasi runtergelaufen ist, dann verlierst du diese Akten. Dann musst du dir überlegen, laufe ich wieder rein, hol mir diese Akten, auch wenn es da gefährlich ist, oder fliehe ich halt. Mhm. Da kommen wirklich spannende Dynamiken auf. Und auch dieses, was ich meinte, die Progression, die ist super motivierend, weil du eigentlich nach jeder getanen Mission gefühlt ein Level aufsteigst. War es zumindest bei uns so. Und du dadurch halt weitere Möglichkeiten freischaltest. Es gibt so einen Perk-Tree, wo du dir Perks halt freischalten kannst, die dann auch nochmal Synergien erzeugen. Keine Ahnung, wenn du die auf die Maximalstufe geupgradet hast, dann beeinflusst du auch deine Teammitglieder, wenn die so eine gewisse Nähe zu dir haben.
Aura.
Genau. Wenn ich halt zum Beispiel sage, schneller nachladen, das habe ich auf Maximum, dann können auch alle in dieser Aura schneller nachladen. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich halt so Team-Builds aufzubauen und auch Waffen freizuschalten, die abzugraden, und das macht echt wahnsinnig viel Spaß. Ich habe sehr viel Spaß daran. Man muss halt nur sagen, dass es halt nicht so abwechslungsreich ist. Also man merkt.
Wollte ich gerade fragen, und wie ist es vom Umfang her so? Es ist, glaube ich, ja auch so ein Mid-Price-Spiel.
Genau.
Und hast du dann das Gefühl gehabt, nach den 5 Missionen und mit ihren verschiedenen Leveln, dass das jetzt genug Content auch so für dich war? Oder weil es klingt jetzt so, als sei es nicht super viel, weil du hast ja gesagt, wie lange so eine Mission dann ist. Ist das was man dauerhaft spielen würde, wo du das Gefühl hast, da ist auch nach ein paar Wochen oder so oder gar Monaten vielleicht noch was drin? Oder ist das jetzt eh so angelegt, dass da immer auch neue Inhalte nachkommen werden?
Genau, die haben schon angekündigt, dass sie kostenlose Updates hinterher schieben. 2 sind für dieses Jahr angekündigt, mit weiteren Missionen auch. Mhm. Ich würde sagen, so für den Preis finde ich es schon fair, aber man hat natürlich schnell diese 5 Level gesehen. Also ja, du kommst ins Spiel und kannst halt auch direkt am Anfang, ich glaube, na, du schaltest die nacheinander frei, aber ne, wenn du alle Missionen einmal gemacht hast, hast du halt jedes Level einmal gesehen. Und das erübrigt sich dann so ein bisschen, weil halt auch eben das, was du da machst, ja, du trägst mal eine Sache dahin und mal haust du auf irgendwas, um es zu reparieren, aber im Kern bleibt's das. Also du hast Schießen und du hast halt dieses Reparieren oder Dinge irgendwo hintragen. Und das ist eigentlich alles, was so spielerisch passiert. Und da hätte ich mir, glaube ich, ein bisschen mehr gewünscht, dass sie mit dieser Koop-Komponente auch noch mehr machen. Du kannst auch alles solo spielen, ist aber dann sehr zäh, gerade auf den höheren Schwierigkeitsgradstufen, weil du dann viele Dinge irgendwie erledigen musst. Und ich hätte mir gewünscht, dass so die Missionen noch ein bisschen, ja, kooperativeren Aspekt haben, was du halt wirklich nur in einer Konstellation mit 2, 3 Freunden halt schaffen kannst. Irgendwas hin und her werfen zwischen dir oder weiß ich nicht. Da fehlt so ein bisschen, finde ich, so die letzte Idee, dass es so richtig wertvoll ist, das kooperativ zu spielen. Genau, und ich würde sagen, es braucht auf jeden Fall zeitig Updates mit weiteren Inhalten, weil man da schon recht schnell durch ist. Aber ich hatte tatsächlich viel Lust, so diese Level auf den unterschiedlichsten Arten und Weisen zu spielen. Du hast halt diese Faktoren, die du freischaltest. Du kannst nachher verändern, wie du spielst. Ich habe gesagt, diese Dreiteilung der Level, dass du sagen kannst, ich will nur 5 Minuten spielen, dann mache ich halt nur einen Abschnitt und sag das vorher. Aber du kannst auch das Threat-Level einstellen, also wie viele Gegner kommen. Mhm. Und du kannst nachher auch, wenn du alles einmal, alle drei Abschnitte geschafft hast, kannst du auch noch so besessene Gegenstände spawnen lassen, die du dann besiegen kannst. Und dann gibt's nochmal besondere Belohnungen. Die fliegen dann rum, auch wieder wie aus dem Hauptspiel, irgendein Tacker, der irgendwie besessen ist und da rumfliegt. Oder
ein Helm. Da hat man so einige komische Sachen gesehen.
Genau. Eine Ampel zum Beispiel.
Eine Ampel zum Beispiel. Und generell, also es hat halt, es sorgt für richtig viele weirde Situationen. Zum Beispiel, man heilt sich, indem man sich unter die Dusche stellt. Und wie oft wir in diesem Team geschrieben haben, jetzt komm unter die Dusche, komm unter die Dusche, wir müssen duschen.
Das kenne ich aus dem Echten.
Ich habe mit Freunden gespielt zusammen.
Genau, ja.
Das wäre wahrscheinlich auch nicht so einfach gewesen. So in den Testphasen ist es ja oft schwierig, dann überhaupt online Leute zu finden.
Es ging tatsächlich schon ganz
gut. Waren da schon Leute unterwegs?
Ja, also ich habe mit Random-Gruppen tatsächlich auch schon viel Glück gehabt. Und da muss man auch sagen, dadurch, dass es nicht ganz so komplex und schwierig ist wie jetzt ein Night Rain, dass du halt auch mit Randoms sehr schnell viel Spaß hast. Also das Einzige, was halt die Randoms verkacken können, ist, wenn sie halt nicht zusammenbleiben und dir nicht helfen.
Klasse.
Weil sich da auch so ein Schild aufbaut und der baut sich halt auch wirklich dann nur auf, wenn du wieder im Team zusammen bist. Aber sonst geht das eigentlich voll klar. Und deshalb, du hast auch so ein Ping-System, das klappt auch super, dass du halt Dinge markieren kannst, die irgendwie wichtig sind. Ich würde sagen, das geht auf beide Arten und sogar Singleplayer habe ich ein bisschen gespielt und es geht grundsätzlich auch. Macht nur nicht ganz so viel Spaß.
Vielen Dank dir, Sebastian, für die Eindrücke. Wenn ihr reinschauen wollt, FBC Firebreak ist auch im Game Pass enthalten, wie The Alters vorhin. Und ich habe mal nochmal nachgeguckt, das ist auch in den teureren Tiers von PS Plus drin. Also wenn ihr Extra oder Premium habt, könnt ihr euch das umsonst ab heute runterladen. Und wir werden das auch bei Rocket Beans hier nochmal in einem Let's Play haben in naher Zukunft. Genau, und da würde ich sagen, gehen wir von FBC Firebreak mal weg an der Stelle. Und wir haben im Vorgespräch hier natürlich auch darüber geredet, wer sich jetzt eigentlich alles hier in Switch 2 geholt hat. Bei Gregor wusste ich es natürlich schon, weil wir hier auch schon viel darüber gesprochen haben. Sebastian nicht, Eddie schon. Und dann ging es auch darum, was spielen wir eigentlich so auf der Switch 2 und wie so viele Menschen da draußen, ja, merken wir, es gibt gar nicht so viele originär neue Spiele da draußen oder da drauf gerade. Deswegen spielen wir viel abgegradete Switch 1-Spiele. Und du, Eddie, ich bin ja mich nochmal an Breath of the Wild jetzt gesetzt, weil ich das nie richtig gespielt oder durchgespielt habe. Du machst jetzt gerade Tears of the Kingdom, ne?
Was heißt nochmal? Ich bin immer noch in meinem ersten Run.
Ach so, aber du spielst deinen alten Spielstand einfach weiter.
Ich spiele den jetzt weiter. Ich habe mir dieses 10-Euro Upgrade auch geholt und habe es auch nicht bereut, weil also das sieht schon richtig geil aus.
Gut, ne?
Also man muss sagen, das ist ja oft so bei 60 Frames Geschichten und so. Wenn man sie nicht hat, dann ist es okay. Aber wenn du es einmal gespielt hast in 60 Frames, dann kannst du nicht mehr zurück. Also ich habe neulich auch mal wieder Bloodborne reingelegt und ich habe gedacht, so was, wo bin ich in 1980 oder was? Also das hat mir einfach, man gewöhnt sich da das Auge und so, das gewöhnt sich einfach so schnell an 60 Frames, an dieses Smoothness, an dieses Butterweiche. Und das kommt, finde ich, in dieser schönen Welt von Zelda kommt das auch nochmal extra. Es wirkt, weil ist ja eh alles schon so ein bisschen gemalt und ich weiß nicht, wie man sieht es jetzt hier schon auch, es wirkt so geschmeidig einfach. Es hat es sieht einfach richtig gut aus, finde ich. Auch wenn die Grafik jetzt natürlich immer noch, ne, im Prinzip, wie alt ist es? 6 Jahre alt oder so?
Tears of the Kingdom ist noch nicht so alt.
Ja, aber es hat ja die gleiche Grafik.
Ja, stimmt, gleich Original 8. Ja, ich finde, ich hatte das ja in einem Let's Play mit Janina kurz hier gemacht und habe auch überlegt, wie da die richtige Wortwahl so ist, weil ich finde irgendwie, so schön wie das alles ist, so mit der Auflösung der Framerate, du siehst schon auch, dass es teilweise so ein bisschen mit einfachen Mitteln gebaut ist. Und ich finde, das wird noch deutlicher in 4K jetzt. Ja, so.
Aber es ist so typisch Nintendo. Ja. Die Assets eignen sich dafür. Du siehst zwar die Simplizität ein bisschen besser dann im 4K und 60 FPS, aber ich finde, die eignen sich sehr gut, um die dann weiter hoch zu skalieren. Also ich hatte auch ein sehr schönes Gefühl jetzt hier, gerade wenn du Tears of the Kingdom, und ich habe beide ja auf der ersten Switch ganz so durchgespielt mit den 20 FPS, die man häufig bei Tears of the Kingdom hatte, wenn du diese Strahlen da benutzt hast und dann zusammenbauen, plus die neuen Ladezeiten und allem drum und dran, wenn man
das
bisher noch nicht erlebt hat, ist das wirklich ein enormes Quality of Life Ding.
Nutzt jemand von euch, oder du konkret, Eddie, diese Navigations-App?
Nee, ich benutze sie tatsächlich nicht. Aber was tatsächlich ziemlich cooles Feature ist, dass man jetzt Bauwerke oder Blueprints traden kann. Eigentlich ein Feature, wo ich gedacht hätte, das wäre eigentlich, hätte von Anfang an drin sein müssen. Das ist eigentlich No-Brainer, dass irgendjemand eine richtig krasse Konstruktion baut und du die dann auch benutzen kannst. Auf der anderen Seite macht es das natürlich auch vielleicht ein bisschen einfach, wenn einer die Leune-Vernichtungsmaschine gebaut hat und du kannst sie jetzt einfach runterladen und jeden Leune plätten. Hat natürlich Vor- und Nachteile, aber generell finde ich das halt total super, weil auch meine beiden Kids spielen Zelda TOTK und die können dann jetzt ihre was auch immer sie gebaut haben, miteinander traden.
Wie funktioniert das mit dem Trading? Braucht man da die App oder funktioniert das nur über das Spiel?
Brauchst auch die App.
Ah ja.
Und dann musst du kriegst du einen QR-Code, den kannst du sharen und dann kannst du den sozusagen auf deine Version runterladen, sozusagen, den Bauplan. Du brauchst ja noch die Ressourcen, um es dann letztendlich auch zu bauen. Ja, also klar, wenn man jetzt mit TOTK vorher nichts anfangen konnte, weiß ich nicht, ob das jetzt das rettet. Aber wenn man so wie ich bin immer noch drinne, mir fehlen immer noch zwei Bosse, dann macht's jetzt Bock, nochmal sozusagen das letzte Drittel des Spiels in der besseren Variante zu spielen. Und ja, wie gesagt, man wird damit keine PCler, die irgendwie Ultrarealismus und die neueste Unreal Engine 5 Grafik erwarten in all ihren Spielen. Dann werden die Kritikpunkte die gleichen sein, aber ich finde, es passt einfach so. Also Zelda, klar, irgendwann wollen wir mal vielleicht ein Zelda sehen, das so aussieht dann wie bei Witcher oder so, aber auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, ob das dann noch Zelda für mich wäre. Ich verbinde Zelda auch mit dieser komischen Nintendo-Grafik immer so ein bisschen. Auch irgendwie funktioniert das bei, also ich habe noch nie bei TOTK oder Breath of the Wild gedacht, die Grafik ist das Problem hier. Oder?
Ach so, das ist auf keinen Fall. Das
Problem war eher, dass die endlich mal wieder richtige Dungeons reintun können, trotz der Sandbox, obwohl ich habe in Tears of the Kingdom und Breath of the Wild zusammengenommen fast 300 Stunden schon reingeballert. Ich fände hier tatsächlich, die App habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert, aber das ist im Nachhinein spannend. Das wäre der Grund, warum ich diese Spiele nochmal reintue, obwohl ich sie per se durchgespielt habe. So Cleanup machen. Oh, was sind nochmal ein paar Schreine, die ich vielleicht übersehen habe? Ich würde jetzt nicht alle Koroks irgendwie da nochmal suchen wollen, die, glaube ich, da auch nochmal vermerkt sind. Das wäre ein bisschen too much. Aber so diese Häkchen wegmachen und mal die letzten Geheimnisse mit, als ob man einen Guide sich dann parallel anguckt, weil mein Film mit Erkunden und Spielen habe ich so schon rausbekommen aus den Games. Also das ist eine schöne Verlängerung. Hätte jetzt nicht unbedingt 10 Euro kann man mal ausgeben, wenn du es neu kaufst, 80 Euro oder 90 Euro, wenn du ein DLC noch haben willst bei hier.
Irgendwie kriegen wir noch auf 100 Euro. Oder?
Das kriegen wir noch hin. Ja, die 100, mach noch eine Special Edition raus mit einem Korok-Plüsch dir. Das sind 100 Euro. Aber ja.
Ist gut aber gelungen. Auch die überzeugen dich nicht, Sebastian, die verbesserten Switch 1-Spiele für eine Switch 2?
Nee, reicht mir nicht, um mir eine neue Konsole zu kaufen.
Finde also, ich völlig legitim.
Ja, also ich finde es schon auch toll, dass es das jetzt nochmal geupdatet gibt, aber nee. Und ich habe mich auch bei dieser App gefragt, also warum, also so eine Karte, wäre das nicht auch einfach in-game möglich?
Ich hätte es auch in-game machen können, locker. So, Steuerung war eh überladen ohne Ende, also vielleicht haben sie es einfach nicht mehr auf den Controller gekriegt.
Das stimmt,
ja. Das ist auch ein Kritikpunkt generell, die Steuerung ist teilweise sehr merkwürdig bei beiden Zeldas. Ja? Also obwohl ich schon so viele 100 Stunden gespielt habe, drücke ich in Hektik immer noch manchmal die falschen Tasten. Ich finde, da gibt's mittlerweile bessere Varianten. Also dass du teilweise, um einen Pfeil am Bogen irgendwie zu ändern, musst du 3 Tasten gleichzeitig drücken. Ich weiß nicht, ob das kenne ich von Nintendo besser. Aber ich kann das total verstehen. Ich habe mir die Switch gekauft, weil ich gedacht habe, okay, ich werde sie eh irgendwann haben wollen. Dann kann ich sie auch. Und ich bin halt dann schon immer so gewesen, dass zum Konsolenstart, da kriege ich dann FOMO.
Ja, klar.
Obwohl ich bin noch nicht mal Mario Kart Fan. Ja, also.
Okay, das ist.
Aber bei mir ist dann so, ich will die Konsole zum Start haben. Ich habe sie auch vorbestellt und war richtig pisst, weil ich sie am Tag nicht gekriegt habe, sondern erst einen Tag später.
Ich auch,
ja. Da war ich schon richtig. Mir ging es gar nicht darum, dass ich zocken will, sondern mir ging es einfach so, ich will jetzt die neue Konsole haben und ich wusste ich habe viel Switch gespielt. Die Switch ist eine meiner Lieblingskonsolen. Ja, klar, wird sie wahrscheinlich dann in einem halben Jahr 100 Euro vielleicht günstiger sein oder nicht, weiß man nicht mal. Aber dann kann ich sie mir auch jetzt direkt zum Start kaufen. Die Kids haben was zum Spielen. Ich kann TOTK noch mal in einer besseren Version spielen. Aber man muss schon sagen, mich interessiert ja nicht mal Donkey Kong. Also,
ich hab da schon Bock drauf.
Also das ist ja, also für mich ist rein spielerisch noch nicht allzu viel auf der Konsole. Das fängt dann vielleicht mit Metroid Prime dann an und dann irgendwann Duskborn.
Blattplatz.
Duskplatz.
Ja, man denkt immer an Bloodborne, ja.
Ja, und naja, deshalb kann ich das auch verstehen, wenn man sagt, du, also gibt jetzt keinen Grund, direkt zuzuschlagen.
Ja, vielleicht kommt der GTA 5 dann nochmal für die Switch.
Mit Sicherheit
kommt GTA 5. Red Dead Redemption oder
Red Dead Redemption 2.
Andererseits, GTA 5 ist ja jetzt auch ein alter Hut, habe ich gehört mittlerweile, weil es gibt einen neuen GTA-Killer draußen. So war es angekündigt.
What?
Das ist jetzt immer ein ganz besonderes Schmankerl zum Ende dieser Sendung. Ich bin ein bisschen neidisch, Gregor, weil ich habe komischerweise keinen Key für dieses Spiel bekommen. Ich hatte ihn mal angefragt und hieß so, ja, kein Problem, schicken wir dir dann. Danach habe ich nie wieder was zu dem
kritisch
Thema
gehört. Ja,
ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es am Spiel liegt. Das muss Gregor uns jetzt sagen. Es geht um Mind's Eye.
Um Mind's Eye. Die Entwickler haben ja auch verkaufte Streams kurz vorher abgebrochen, wo sie bei den Influencern angerufen haben, nee, lass mal sein. Ne? Nachdem so die erste initiale Reaktion ist rausgekommen ist. Ja, Mind's Eye rausgekommen, wo wir es gerade aufnehmen, vor knapp einer Woche, meine ich. Können gerne noch das Gameplay mal ablaufen lassen. Ich habe auch drüber nachgedacht, wegen dieser ganzen Rezeption mal reinzuschauen, weil großer GTA-Fan und es ist ein Spiel, was von ehemaligen GTA-Leuten dann quasi verantwortet wurde. An der Spitze Leslie Benzies, der auch ein ganz hohes Tier bei Rockstar gewesen ist und jetzt sein eigenes Studio da gegründet hat, jetzt zusammengearbeitet mit IO Interactive als Publisher, also die Leute, die Hitman normalerweise machen, aber jetzt auch einen Publishing-Arm haben. Und man kann es ein bisschen in die GTA-Richtung sehen, aber ich würde es fast eher mit einer Struktur von dem alten Mafia dann bezeichnen. Es ist ein Spiel, was augenscheinlich in so einer Sandbox wie GTA angesiedelt ist, aber die Struktur ist es, du hast da keine Sandbox-Sachen, die du machst, sondern es ist ein lineares Spiel, was die Sandbox benutzt, um dich dann durch die Story zu bringen. Du spielst einen Kriegsveteran, der unter Amnesie leidet. Also man sieht im Intro, da war irgendwie mitten in der Wüste ein Vorfall mit mysteriöser Technologie und dann ist jetzt 3 Jahre später und du hast ein Implantat im Kopf und heuerst in der Stadt, ich glaube Bedrock heißt die, so ein bisschen nach Las Vegas angesiedelt. Da sieht man auch, das spielt so ein bisschen so in der nahen Zukunft. Die Sphere von Las Vegas wurde auch nachgestellt, aber man hat so ein bisschen modernisierte Technik in Richtung. Das sind zum Beispiel die Hubschrauber, die man dort fliegt, die so ein bisschen wie Drohnen aussehen. Also das ist einer der Punkte, wo ich dann dem Spiel das zugutehalten würde, dass ich ein bisschen Gedanken gemacht habe um die Welt. Aber du bist da als dieser Charakter und heuerst bei einer Sicherheitsfirma an, um quasi hinter das Geheimnis deiner verlorenen Erinnerungen zu kommen. Und das Spiel führt dich Mafia-Style, GTA-Style, linear durch diese Story, was dann bedeutet, du hast zwar diese relativ offene Stadt, aber die kannst du nicht wirklich selber erkunden. Ich muss im Zuge dieser Mission da jetzt irgendwo hinfahren. Hier bin ich gerade kurz dabei und muss so einen Transporter hijacken. Wenn ich abseits oder zu weit wegfahre, ist sofort Game Over. Also du hast keinerlei wirklich Möglichkeit, da auszubrechen aus dem Ganzen. Und du hast diese typischen Versatzstücke, die du bei solchen Games bekommst, wie Autofahren. Wir sehen gleich so ein bisschen Third-Person-Schuss-Action, ein paar Minigames, die so eingestreut wurden und viele Cutscenes zusammen.
Und ich find's süß, wie du diesen riesen LKW versuchst wegzudrängen.
Ja, ich habe einfach, also auch Leute überfahren, ist egal, solange du, bei einer Mission kann es vielleicht eventuell schlimm sein oder so, aber meistens ist es scheißegal, du kannst über alle Leute drüber fahren. Es gibt keine Polizei in dem Spiel, also ist keiner auch, der dich dann per se verfolgt. Ich weiß nicht, ob das durch das Gameplay hier gleich so ersichtlich wird. Ich habe auch versucht, mal ein paar Bugs reinzuschneiden. Ich habe auf der
Plattform hast du gespielt?
Series X habe ich gespielt.
Ja, dafür ist ganz komisch an der Performance.
Dafür sieht's auf der Series X sieht's auch relativ mau aus. Ich habe hier mal angehalten, euch mal eine Textur in der Welt hier gezeigt, die einfach, ich dachte, vielleicht hat es noch nicht geladen. Nein, die ist so vorhanden. Du merkst an allen Stellen, dass da das Spiel vielleicht 2-3 Jahre zu früh veröffentlicht wurde, weil es fehlt jede Menge Politur. Die KI der Gegner ist auch nicht besonders berauschend.
2-3 Jahre ist
vielleicht nur
schon
das
harte Aussteuer
kaputt. Das liegt mir gar nicht.
Nein. Oh ja, hier habe ich mal was gemacht. Hier könnt ihr mal einen kleinen Bug sehen. Ich habe gerade meinen Kollegen mit dem Buggy gefahren und ich wollte mal sehen, was passiert, wenn ich den überfahre. So, und klar, dann ist der Game Over gekommen, weil das für die Story relevant ist, aber auch...
Oh nein!
Er ist komplett in 1000 Stücke auseinandergegangen. Du hast solche Kleinigkeiten, die immer wieder auftreten. Ich bin jetzt noch nicht durch die Spielewelt gefallen, aber es sind so Bugs überall hier und da vorhanden und es fehlt jede Menge Politur in den Shooter-Sequenzen. Gegner auch alle strunzdumm. Ich spiele auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad. Hier haben wir auch nochmal eine Mission, wo ich nochmal Support durch Roboter habe, die mir ab und zu helfen, aber das meiste ist dann wirklich diese ganz typischen Sachen, die du häufig hast, wie du es bei GTA-Spielen kennst, dass du mal eine Ballersequenz und alles hast. Die Story ist recht lahm, irgendwie so Cyber-Thriller ein bisschen so aufgebaut. Die Performances selbst, wir haben die Cutscene am Anfang gesehen, die sind schon okay, aber ich habe das Gefühl, das sind dann zu viel für so eine dumme Story, die dann da teilweise erzählt wird. Die nimmt sich auch sehr ernst zu einem gewissen Teil und ab und zu kommen auch so ein paar kleine Comedy-Elemente, aber es ist jetzt nichts, wo man sagen würde, oh, für Story-Interessierte wird das was richtig Geiles. Und per se gegen diese Art von Gameplay-Mischung, wir sehen nachher auch nochmal gleich in der Footage ein bisschen so Minigames und so Drohnengeschichten, die du später machen kannst, die schaltest du nachher frei, dass du eine Drohne benutzen kannst zum Erkunden und Gegner bombardieren und allem drum und dran, also dieser Technikaspekt, der dann nochmal dazu kommt. Es wirkt wirklich wie, als ob es erstmal ein paar Jahre zu früh aus dem Ofen gekommen ist.
Das ist wie die lame Version von Cyberpunk, ehrlich gesagt.
Ja. Und Cyberpunk war wahrscheinlich noch ein bisschen durchdachter. Oh, was wir hier übrigens sehen, das sind die Sidequests in dem Spiel. Ab und zu tauchen einfach irgendwelche dann Trugbilder auf und dann spielst du einen anderen Charakter und hast mal ein bisschen was anderes an Gameplay. Hier bin ich auf einmal in den Schuhen eines Gangsters und muss eine Ballermission machen, wo ich auch noch mal 10 Minuten lang Leute abballer die ganze Zeit.
Wird das erklärt? Ist das irgendwie eine Art Simulation?
Es wird erklärt, dass ich Visionen habe und darauf eingehen kann oder nicht, damit du überhaupt aus diesem Kessel ausbrechen kannst, dieser festen Struktur. Yeah. Ich denke, das Spiel suggeriert, dass es wohl mal als Sandbox gedacht war und die sich irgendwann entschieden haben, das kriegen wir alles nicht hin, also lass es da so zusammendrängen. Der Mafia-Vergleich ist auch nur rein strukturell. Bei Mafia fand ich zumindest das interessant, weil du dann einfach wirklich auch überall herumfahren konntest, trotzdem die Stimmung auf dich wirken lassen kannst. Das ein forciertes Gameplay, an dem ich zuerst dann beim ersten Mal gescheitert bin, dass ich dann wiederholen durfte. Leute dann beatmen, also ab und zu ist auch nochmal sowas drin, aber es hat nicht... Die Welt ist weder interessant genug, noch die Story, noch das Gameplay, dass du quasi dich durch diese Struktur dann durcharbeiten willst. Und ich habe so 3-4 Stunden gespielt und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr. Weil es so an maximal Mittelmaß, aber eher weit unterdurchschnittlich, wie sich das alles spielt, dann so zusammengekommen ist. Wenn du es durchspielst, habe ich mir dann mal angelesen, du sollst in 10 Stunden da durch sein. Dann wird wohl ein Sandbox-Modus freigeschaltet, aber du wirst einfach in diese Welt reingeworfen, du spielst auf einmal einen komplett anderen Charakter. Ich weiß nicht, ob du da einen Screenshot vielleicht mal finden kannst, Fabian, oder so. Mind's Eye Postgame oder so. Du spielst irgendwie so einen komischen Typen in Shorts, der sich Sachen auf den Bauch geschrieben hat. Und dann kannst du einfach rumlaufen und aus Spaß und der Freude die Welt angucken, aber es gibt keine freien Elemente dann sonst da drin. Und ja, die werden jetzt ordentlich abgestraft deswegen. Ich glaube, das Spannendste an dem Spiel wird sein, wenn mal diese ganzen Postmortems rauskommen. Ja, was ist da passiert? Welche Egos sind aneinander gelaufen? Welches Geld wurde verbrannt? Weil es soll ja ein AAA-Titel mit wirklich Riesenbudget auch gewesen sein.
Wie haben die denn da dran entwickelt?
3 Wochen. Ein paar Jahre waren es auf jeden Fall.
Ich habe 3 Wochen gesagt.
Also, aber es waren auf jeden Fall ein paar Jahre. Ich weiß nicht, wie genau. Wir haben den Trailer ja vor einiger Zeit mal auf irgendeiner der ganzen Konferenzen oder Streams da gesehen. Das weiß ich noch. Und ich weiß, dass ich zumindest kurz aufgehorcht bin. Oh, ehemalige GTA-Leute, das sieht ein bisschen GTA-mäßig aus. Was könnte denn das sein? Aber wir haben den kleinsten gemeinsamen Nenner bekommen, der einfach, also selbst aus morbider Kuriosität ist da nicht wirklich was, wo man sich drauf einlassen muss. Und selbst wenn die Zeit gehabt hätten, das alles so fertig zu schleifen, dass das Gameplay gut funktioniert und die KI und so weiter, diese augenscheinlichen Nervereien nicht dran sind, die Grundstruktur des Spiels ist einfach langweilig.
Ich habe auf jeden Fall ein kurzes Video von jemandem gefunden aus der Post-Credit, aus dem Post-Credit-Spielabschnitt.
Genau, du wirst einfach in diesen komischen Typen versetzt da unten, der da so mit Gasmaske und so kaum Kleidung rumläuft.
Eine Badehose, würde ich sagen.
Ich weiß auch nicht mehr, hat sich irgendwas auf den Bauch geschrieben. Noch. Und dann kannst du da herumlaufen. Nicht, dass die Welt interessant genug wäre, da wirklich das zu erkunden. Ich glaube, ich habe alles da rausbekommen mit dem Einflug mit dem Hubschrauber, dass ich mir mal die nachgemachte Sphäre angucken kann. Aber ansonsten war es weder storymäßig noch spielerisch irgendwie ansatzweise etwas, was man unbedingt spielen muss. Ich bin gespannt, ob es dafür eine Defense Force irgendwo dann geben wird.
Es ist wirklich strange, was mit dem Spiel passiert. Das ist auch eins der Spiele, ich habe gelesen, Sony refundet dir das, wenn du sagst, du möchtest...
Die refunden ja kaum was sonst.
Ja, und da sagen sie, du kriegst die Kohle wieder zurück. Und es gab ja auch ein großes Statement schon vom Studio, die dann gesagt haben, oh sorry, ja, das Spiel ist leider scheiße, das wollten wir gar nicht.
Also es wird nicht ein Patch regeln und ich weiß nicht, du kannst es jetzt nicht mit der Situation wie Concord oder sowas ähnliches vergleichen, was natürlich als Service-Game ist und da so viele Sachen schiefgelaufen sind, dass da was in der und Cyberpunk will ich da auch nicht zum Vergleich mitnehmen, weil Leute haben sich auf Cyberpunk gefreut und die haben einfach overpromised und noch nicht delivered zu Beginn. Das ist ja später mit den Patches gekommen. Hier war es eher so halbwegs interessiert, aber behalt mal lieber, lass mal stecken. Mhm.
Sag du gerne.
Eigentlich wollte ja Build a Rocket Boy so einen Spielbaukasten etablieren.
Stimmt,
das ist everywhere.
Stimmt, das war ja mal, was sah das so ein bisschen Fortnite-mäßig auch aus, manche in den Trailern.
Ja, genau.
Und anscheinend es gibt auch so einen Modus wohl in der PC-Version, wo du Sachen spawnen lassen kannst in der Welt. Der funktioniert aber, glaube ich, aktuell nicht.
Okay, na ja, genau,
also das wollte ich mich fragen,
weil ich hatte nämlich auch gehört, dass es dann irgendwie so eine Art Editor gibt. Also Mind's Eye war, glaube ich, gedacht wie so ein riesengroßer Werbespot, ein spielbarer Werbespot für everywhere. Und guck mal, das kannst du damit machen. Aber A, hat es nicht so gut geklappt und B, ist jetzt so die Frage, okay, was ist davon übrig geblieben und was steckt da noch?
Weiß es echt nicht. Es scheint so dann gewesen zu sein, irgendwann in der Entwicklung, komm, wie können wir das halbwegs noch retten? Na, und jetzt müssen wir es rausbringen, warum auch immer jetzt unbedingt, aber hätte sich ja irgendjemand da denken können, dass das überhaupt nicht gut ankommt.
Kannst du es nicht in der Nähe von GTA rausbringen und du brauchst es nicht mehr nach GTA rausbringen?
Ja,
das Zeitfenster ist relativ begrenzt, aber wir haben jetzt alle die GTA-Trailer im Kopf und dann ein Spiel, das irgendwie aussieht wie 5, 6, 7 Jahre alt und auch gar kein, also so wie ich es verstanden habe, ja nicht wirklich was Neues mitbringt, also sondern einfach nur, ja, eine Open World, kannst Autos fahren, kannst auch lassen. Also mich reizt es komplett gar nicht.
Es ist vielleicht so der Gedanke von wegen der kreativer Kopf, wie Leslie Benzies, der da jetzt auch als Game Director da dran ist.
Cash Grab, ehrlich gesagt.
Man denkt so, wenn die jetzt vom Joch ihrer großen Firma dann weg sind, jetzt haben die freie Kreativität und kriegen vielleicht auch das Budget, mal sehen, was dabei rumkommt. Und ab und zu mal kommt einfach großer Käse raus.
Das erinnert so ein bisschen damals, als Bill Roper Blizzard verlassen hat und dann, wie hieß das, Hellgate London gemacht hat und alle gedacht haben, er ist ja der smarte Typ hinter all den Blizzard-Franchises. Und dann, als er dann alleine was machen musste, hat es aber auch nicht geklappt. Also ich glaube schon, dass Bill Roper auch der Kopf hinter Blizzard-Sachen war, aber oft ist es halt eine besondere Synergie. Ja, du brauchst ein gutes Team. Es ist eben nicht nur dieser Steve Jobs, sondern Steve Jobs hat halt auch einen Haufen guter Leute um sich rum, damit die Sachen gut werden. Und das ist, glaube ich, so ein Fehler. Aber es klingt ein bisschen wie ein Cash Grab, wo die gesagt haben, okay, alle freuen sich auf GTA. Das ist, da warten die Leute noch drauf. Da können wir jetzt rein. Wir haben eine geile Story hier. Das ist einer von den GTA-Machen. Da können wir ein bisschen was vom GTA-Kuchen dann wird sich schon tragen irgendwie.
Halt auch nicht nur einfach irgendwer. Ich meine, Leslie Benzies, der war über 20 Jahre bei Rockstar. Der war Producer von GTA 3 bis 5. Also der hat wirklich einfach absolute Mega-Hits der Spielegeschichte mit verantwortet und so. Und das muss den natürlich auch wahnsinnig wurmen, weil seine Legacy ist natürlich auch beschädigt durch so einen Scheiß, den er jetzt irgendwie
Man weiß halt immer nicht, was hinter den Kulissen abgeht. Ne? Das war mal was für Decoded. Könnt ihr mal recherchieren. Decode, scheiße. Decoded war Jason. Oh,
danke. Zwei Podcasts dann.
Aber dass man mal so rausfindet, was so hinter den Kulissen. Man weiß ja immer nicht, ich habe gerade, das ist jetzt aus dem Filmbusiness, aber da habe ich so gelesen, Zack Snyder und DCEU. Ne? Also, dass ihm ja vorgeworfen wird, dass die Zack Snyder-Filme irgendwie nicht so richtig kohärent sind. Und dann stellte sich aber raus, dass Warner Brothers halt diese ganzen Aquaman, Wonder Woman Filme wollte. Die wollte nie Zack Snyder. Zack Snyder wollte eine Superman-Geschichte erzählen über 5 Filme. Und ich will damit nur sagen, man weiß immer nicht, was so die Publisher oder so dahinter dann sagen. Ne? Vielleicht wollte der, wie heißt der GTA-Typ?
Leslie Benzies.
Vielleicht hatte der die richtige Idee, das richtige Konzept und es wäre richtig geil geworden. Aber dann hast du ein Studio gesagt, du hast hier 3 Jahre und 300.000 Euro, deal with it, und dann kommt halt Crap raus. Also man weiß immer nicht, wo ist der Fehler.
Hier im Umkehrschluss kannst du aber auch natürlich sagen, er hat jetzt die Freiheit gehabt und sich auch Budget ranholen können wegen des Credits, die er hatte so durch die GTA-Spiele. Und hier ist es mehr so, du merkst vielleicht so, riesig und unbeweglich so ein Apparat wie Rockstar ist, die dann 10 Jahre brauchen, um ihre Spiele zu machen. Du merkst aber auch, die Ideen können von so einem Team dann umgesetzt werden und dann braucht ein GTA 6 auch 10 Jahre, bis es fertig ist. Mhm. Wenn du da als Ideenmann da ankommst und dann trotzdem zwar ein großes Budget, aber nur einen Bruchteil von GTA hast und dann sagst, okay, dann haben wir Drohnen, die sind wie Flugzeuge und Roboter können da herumlaufen und du fährst in einem kleinen Buggy durch große Lagerhäuser, weil die sind so riesig, dass keiner durchlaufen möchte. Da kommt nur Crap bei raus. Also dann ein Ideengeber muss es auch irgendwie umsetzen.
Ja, Hubschrauber zu Hause.
Kannst auch einen Kojima damit reinnehmen. Ne? Der ist jetzt natürlich auch, seitdem er raus ist bei Konami, macht er seine eigenen Konzepte. Und da geht er ja auch dezent andere Ansätze ran, wo keiner ist, der eben irgendwas sagen kann.
Ja, das ist, glaube ich, auch der klügere Weg. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da im Kern schon ein Projekt erdacht wurde, die hatten halt einfach Bock, irgendwas Geiles, Großes und was so ein bisschen natürlich auch GTA-esk ist, aufzubauen. Aber vielleicht haben sie sich da einfach mit den Ambitionen übernommen. Also das würde mich nicht wundern. Und auch gerade IO Interactive, die gepublished haben, die Hitman-Reihe verantwortlich sind. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass da vielleicht auch einfach die Geldtöpfe irgendwann begrenzt sind. Ne? Die sind ja jetzt auch nicht ultimativ riesig. Dass da wahrscheinlich nachher irgendwann einfach die Luft ausgegangen
ist. Also ich glaube, Build a Rocket Boy hat mal vor Jahren ganz viel Geld eingesammelt von amerikanischen und chinesischen Investoren. Mhm. Vielleicht war aber jetzt trotzdem die Kohle weg, weil sie machen wohl parallel immer noch dieses Everywhere. Mhm. Ich bin gespannt, ob das jemals jetzt noch erscheinen wird, nach dem Flop, der Mind's Eye war. Also ich bin mir sicher, das wird irgendwann in den kommenden Wochen, Monaten oder vielleicht noch 1, 2 Jahren alles mal von irgendjemandem aufgearbeitet werden und Leute werden da entlassen werden oder werden weggehen und werden dann darüber berichten. Und dann ja, wie Eddie schon gesagt hat, werden wir es bei dir im Podcast vielleicht erfahren,
ja, dann,
was da schiefgelaufen ist.
Warte noch ein paar Monate und dann demnächst bei PlayStation Plus kannst du spielen. Oder so.
Ja, da können alle die Leute mal an, die es refunded haben. Ja. Ich will jetzt ungern auf so eine Low-Note enden hier in dem Game Talk. Das ist immer nicht so schön. Wir müssen hier mit positivem Elan aus so einer Folge rausgehen. Deswegen noch mal einmal kurz die Frage an Eddie. Das hast du dir nämlich auch als Thema mit gewünscht und hast gesagt, das hast du gespielt. Und ich weiß, dass dir das, glaube ich, gut gefällt. Wir anderen haben ja schon mal darüber gesprochen, das ist aber nicht schlimm. Mich interessiert nämlich, ich weiß, dass du alter Rollenspiel-Fan bist und dass du auch viel die alten Final Fantasies magst und moderne Rollenspiele. Wie gefällt dir denn Clair Obscur?
Ja, ich find's fantastisch. Also es ist momentan mein Game of the Year auf jeden Krass. Fall. Ich hab's noch nicht ganz so, ich bin jetzt am Ende des dritten Kapitels, also ich muss jetzt eigentlich nur noch entweder das Spiel beenden oder halt die ganzen Nebenmissionen machen und das war so ein Magic Moment. Also ich will jetzt auch nicht, jetzt gehen wir ein bisschen in Spoiler-Territory. Also
nee, ich hab's nicht durchgespielt.
Ach so, aber okay, also es passiert am Ende, nach dem zweiten Akt passiert was, was so typisch JRPG-mäßig ist, ohne jetzt zu viel zu verraten, und das hat mir ernsthaft ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und du hast jetzt noch unfassbar viel Nebenstuff, den du machen kannst. Optionale Gebiete, Bosse und so weiter, wie man das auch aus den alten Final Fantasies kennt. Du kannst straight die Story machen, du kannst aber auch einfach mal irgendwo hingehen und sagen, hey, was ist denn hier? Ist da noch was? Und da ist was. Ansonsten muss ich sagen, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Zettel, das Spiel. Und auch nur wegen den positiven Bewertungen, den Hype dann ausprobiert. Und ich muss sagen, es ist absolut fantastisch auf eigentlich allen Ebenen. Also ich kann immer noch nicht glauben, dass das ein Erstlingswerk von einem relativ kleinen Team ist, weil das so poliert ist, das Spiel, so polished, so rund in all seinen Facetten, dass ich das, also auch mit so viel Selbstbewusstsein so ein Spiel zu machen, dass sich nicht einfach nur stumpf irgendwas zusammenklaut oder so, sondern einfach Mut hat, ja, einfach so eine ganz eigene Welt erstmal zu zaubern, dann eine Story. Das Voice Acting ist mit das Beste, was es überhaupt im Bereich gibt. Ich bin eh nicht so ein großer Fan von Videospiel-Stories, habe ich oft genug drüber abgelästert, weil die in der Regel, es gibt natürlich krasse Ausnahmen, keine Frage, aber in der Regel sind die mir alle immer ein bisschen noch zu simpel und der krasse Held und der böse Skeletor und
Amnesia. Skeletor ist drin.
Weiß ich nicht, naja, nicht ganz, aber ne, also so in der Regel fand ich immer so, dass Videospiel-Stories aus irgendeinem Grund nicht bei mir gezündet haben und ich auch kein Fan von Zwischensequenzen bin. Und Clair Obscur hat mich da echt geheilt, weil die Charaktere sind so gut, die sind, also es ist wirklich auf Baldur's Gate Level, Baldur's Gate 3 Level, wenn nicht sogar besser. Sie haben alle eine Persönlichkeit, die Dialoge sind natürlich. Das Voice Acting ist perfekt, die Story ist, die hält dich wirklich bei Laune, weil es ist alles sehr mysteriös und du checkst noch nicht so viel und es macht aber alles Sinn und die Fäden werden wirklich gut zusammengeführt und es gibt Twists und Turns und alles. Aber für mich ist das große Highlight am Ende, neben der Musik, neben der Grafik, neben der Story, ist für mich wirklich dieses Kampfsystem. Das macht mir so krass viel Spaß, das hätte ich niemals gedacht, diese Kombination aus einem Parry-System, wie man es eben aus sowas wie Sekiro kennt, gepaart mit klassischem JRPG-rundenbasierten Kämpfen. Das funktioniert so krass. Dazu hast du dieses Lumina-Picto-System, also diese Fähigkeiten, die du im Laufe des Spiels findest, die dir so eine Facette, so viele Facetten bringen, ein Bild zu bauen, gepaart mit den Waffen, die unterschiedliche Möglichkeiten haben.
Ich
muss
mal kurz einhaken. Ich habe jetzt, also ich habe es ja auch gespielt, als es rauskam, und ich weiß, dass da jetzt schon viel gepatcht wurde dran auch. Was mich ein bisschen gestört hat oder auch jetzt so beim Weiterspielen gerade ein bisschen stört: Man kann nicht für die verschiedenen Charaktere und diese ganzen Pictos, du kannst da nicht verschiedene Loadouts machen, dass du sagst, okay, das ist jetzt ein Fire Set, weil ich finde das Micromanagement dieser wirklich vielen Pictos, die es ja gibt, ist schon ein bisschen anstrengend, wenn man das dann immer wieder für alle Charaktere austauschen will. Oder bin ich nur doof und das geht irgendwie? Das geht nicht, ne?
Nee, gibt keine Presets. Es gibt einige Quality-of-Life-Features, die ich vermisse in dem Spiel, wie eine kleine einblendbare Minimap oben rechts.
Fand ich auch schade.
Solche Sachen, weil es ist teilweise, läuft man schon, weil die Welt ist zwar wunderschön, aber sie sind teilweise sehr breite Level, voller Details und unsichtbaren Wänden und du manchmal nicht so richtig weißt, weil ich bin ja so ein alter Souls-Typ, der dann immer hinter jeder Ecke noch ein Geheimnis vermutet. Ja. Das Spiel ist aber eigentlich relativ lineal. Es hat aber eben auch hier und da mal einen kleinen Geheimgang. Und wenn du einen Geheimgang hast, dann musst du natürlich... Du
musst in jeden rein.
Musst du immer gucken. Also entweder wir einigen uns darauf, es hat keine Geheimgänge, dann gucke ich nicht. Oder wenn es einen Geheimgang hat, muss ich immer gucken. Und ich habe schon sehr viel Zeit damit verbracht, einfach irgendwo versuchen hochzuhüpfen, wo es aber eigentlich gar nicht hochgeht. Also da, es gibt durchaus Kritikpunkte, so was so Quality of Life vor allen Dingen angeht und so ein paar Annehmlichkeiten, auch wie du es gesagt hast, ich habe schon Probleme damit, bei diesen Picto-Lumina-Menüs manchmal zu sehen, ist es angewählt oder abgewählt?
Ja, stimmt.
So Kleinigkeiten, ja, also wo man vielleicht als Entwickler gar nicht so drüber nachdenkt, weil man eh so projektblind ist, dass es für einen selber sich nicht mehr stellt, das Problem. Aber für einen Spieler, der das dann zum ersten Mal spielt, dann denkst du dir so, Moment, das habe ich doch. Und also da hätte man noch ein bisschen was machen können, aber das sind alles so, das ist alles für mich Jammern auf ganz hohem Niveau. Es gibt, wie gesagt, so viele Varianten, wie du spielen kannst. Du kannst es auch tatsächlich komplett übertreiben und ich muss sagen, ich habe jetzt auch, ich spiele auch hier auf der, es gibt hier einstellbare Schwierigkeitsgrade, es gibt easy, normal, schwer, ich spiele auf normal, wie immer und es ist schon ziemlich einfach, muss ich sagen, was aber auch daran liegt, dass ich halt sehr fleißig bin, jeden Kampf gemacht habe, immer geguckt habe, dann manche Kämpfe doppelt und dann schon sehr overpowered war. Ich habe mich noch nicht mal...
Das war bei mir genau anders. Ja. Ich habe One- oder Two-Shot-Kills gekriegt am Ende, weil ich halt nachher keine Nebenmission mehr gemacht habe.
Achso, ne, also bei mir ist es komplett bislang ein Walk in the Park. Also ich habe das im Stream gezockt. Die Leute haben sich schon teilweise beschwert, dass ich so auf schwer schalten.
Okay. Was aber auch eher deinem Credo entspricht. Ja. Ich bin richtig überrascht. Gerade du hast vorhin noch gesagt, du musst es auf dem höchsten dann
spielen. Nein, ich spiele auf dem Standard. Auf den vorgesehenen. Ich stell nicht in nach oben oder nach unten. Ich stelle immer normal.
Ja, okay, aber wenn es drei gibt in dem Spiel und drei bei dem DLC von Lies of P, dann ist der Logik nach bei beiden der mittlere der, den du wählen würdest.
Dann sollen sie den normalen nennen. Ich sage den, wenn der Entwickler sagt, das ist, wie es gespielt werden soll, dann spiele ich das.
Okay.
Ich bin bei jedem. Normal ist der Standardschwierigkeitsgrad.
So, und ich weiß ja auch nicht, was kommt. Es kann ja dann sein, dann komme ich zu einem Gegner, der mich one-shottet 10-mal hintereinander und dann schalte ich wieder runter, weil der mir zu schwer ist. Auf diese Spiele lasse ich mich da nicht ein. Ich habe zum Beispiel noch nicht mal min-maxed meine Charaktere. Okay. Ich habe noch nicht mal irgendeinen Guide mir durchgelesen und die perfekten Skills auf die perfekten Waffen und so weiter abgeglichen. Ich glaube, dann wäre ich komplett imba. Weil es einfach so auch ging. Ich habe einfach Sachen genommen, wo ich gedacht habe, ja, das klingt gut, nehme ich mal mit rein hier bei diesen Lumina-Picto-Dingern. Du hast halt so eine gewisse Anzahl an Slots. Mhm. Da rechts sehen wir Lumina, der hat jetzt 7 Slots. Später hast du Hunderte. Und jeder Bonus-Skill kostet halt eine gewisse Anzahl. Manche kosten 10, manche kosten 40, manche kosten 2. Je nachdem auch oft, wie gut sie sind. Und dann kannst du da halt 1000 Sachen einstellen und dann ich habe Videos gesehen von Leuten, die machen Milliardenschaden. Mhm. Also da kann man, das liegt natürlich auch, ich glaube, es ist unmöglich, das komplett 100% zu balancen, das Spiel, weil es so viele Komponenten gibt. Mhm. Deshalb habe ich mich da nicht so richtig, noch nicht richtig reingearbeitet. Es kann sein, dass das dann jetzt noch bei optionalen Endgame-Content sein muss oder kommt. Aber so, wenn man durch die Story geht, kommt man eigentlich auf Normal, finde ich, relativ entspannt durch, auch wenn es mal Frustmomente gibt wegen diesen Parry-Momenten mit, wo ich mir auch denke, so, das kann einfach, man kann nicht erwarten, dass man diesen Rhythmus des Gegners in irgendeiner Weise kennt, wenn man nicht 10-mal gegen den gekämpft hat. Da kann man drüber streiten. Ich bin ja eigentlich ein Anhänger davon, dass man theoretisch einen Boss beim ersten Mal schaffen können müsste, wenn das Spiel dir alle Tools beigebracht hat, ja. Kann trotzdem schwer sein, aber theoretisch müsste es gehen. Hier gibt es auf jeden Fall Bosse, meiner Meinung nach, wo das nicht geht, weil wenn der 5-mal schlägt, 1, 2, 3, 4, 5, wie willst du das parryen, wenn du es nicht weißt vorher? Das ist einfach dann teilweise ein Glücksspiel, aber es hat mir Riesenspaß gemacht. Es ist für mich wirklich ein absolutes Wunder und ich bin sehr gespannt, was mit den Entwicklern passiert, ob die werden wahrscheinlich riesige Angebote kriegen, ob die da jetzt erstmal ein DLC machen, ob die ein zweites Spiel machen, ob die eine neue IP machen. Also das ist auf jeden Fall ein Team, das sich jetzt mal so auf die Map gebracht hat, finde ich. Da kommt irgendwie aus dem Nichts so ein Entwicklerstudio, das keiner irgendwie kannte und die einfach mal so einen Banger raushauen.
Das halt auch noch in 3D. Ne? Ich finde immer sowas wie Sea of Stars und das Crimson Dingsbums, dessen Namen ich immer vergesse, oder Chained Echoes, Entschuldigung. Das sind auch ganz tolle, moderne JRPGs, aber da denke ich immer so, okay, das ist beherrschbarer für kleine Teams, aber das ist ja echt auch ein Spiel, was tiptop aussieht.
Ja, es sieht tiptop. Und es ist kein Early Access, das irgendwie 3 Jahre lang mit Hilfe der Community zurechtgestutzt wurde oder so, sondern die bringen das raus, ich glaube, es gab einen kleinen Patch mit ein paar Bugfixes und so, ein paar kleineren Anpassungen, aber das war einfach eine komplett runde Nummer. Mhm. Die bringen das einfach so mehr oder fast wie so ein Shadow Drop, also nicht ein Shadow Drop, aber ne, es gab ja schon Trailer, aber die bringen das einfach raus und das Spiel ist einfach nahezu perfekt. Mhm. Wie kann das sein? Also wo große, wir haben es gerade drüber geredet, wo große AAA-Spiele Jahre in Entwicklung sind, es nicht auf die Kette kriegen. Also da muss ich echt sagen, das ist ein kleines Wunder,
so, das Spiel. So dieses Jahr, denke ich mal, es kommen ja noch einige Sachen raus, aber ich finde es schön, dass auch kleinere Titel jetzt so wirklich in der Game of the Year-Diskussion sind, in Anführungsstrichen kleinere Titel. Clair Obscur, Blueprints, gegebenenfalls The Altars, was ja jetzt auch allgemein ganz gut abgeht. Ist mal was anderes, als wenn du immer nur großes Franchise 2, 3 und Ragnarok dann siehst da ganz oben.
Finde ich ja, auch.
Auf jeden Fall.
Du hast es auch durchgespielt, Sebastian, ne?
Ja, genau. Ich war ja, hab ja hier auch drüber geredet. Ja, bei mir ist es halt so schade. Ich kann bei allem nicken, aber bei mir ist leider beim Kampfsystem, hat es leider nicht geklickt. Also dieses Ausweichen und Parieren. Ich bin eh kein Freund von Parieren. Also alle Spiele, die das haben, da bin ich immer sehr schnell so.
Ich liebe das.
Aber ja, da bin ich irgendwie nicht reingefunden. Bei mir gab es nachher so eine Bruchstelle. Irgendwann in so der Mitte des Spiels wurde es halt echt garstig für mich. Also da waren dann plötzlich diese Bosse, die so mit zwei Hits mich gekillt haben, also einzelne Charaktere. Und wo ich dann einfach nie so richtig den Weg gefunden habe, wie du auch meinst, ne? Weil du dann dich wieder auf einen neuen Gegner einstellst, der einen anderen Rhythmus hat und das kann ich im ersten Moment gar nicht schaffen. Und das hat mich dann nachher so ein bisschen, ja, frustriert, zusätzlich dazu, dass ich halt einfach nicht geklickt habe mit diesem Ausweichen. Ich hatte wahnsinnig Bock drauf und ich habe auch super viel Spaß trotz alledem gehabt und ich sehe das auch absolut ein, dass es ein GOTY-Anwärter ist. Und auch die Geschichte ist wirklich fantastisch. Aber ja, so das ist das letzte Quäntchen. So, das,
also mir letzte Funke ist leider das nicht. Das Ding ist halt, mir hat das mega gemacht. Es hat an stellenweise so ein bisschen an Persona erinnert. Aber was ich halt geil finde, ist der Flow. Also das geht teilweise so schnell und mit Musik, Soundeffekten und alles. Also das ist ja so, wenn ich heute noch so ein JRPG spiele von früher, was weiß ich, Final Fantasy VI oder so, dauert ja so ein Random Encounter, dauert ja gefühlt 5 Minuten vom Beginn, bis es da reinzoomt, bis es dann losgeht, bis die alle ihre Animationen gemacht haben, bis dann die Abrechnung kommt, dann bist du irgendwie 5 Minuten mit einem Random Encounter, dann läufst du 3 Schritte, kommt der nächste. Mhm. Das hat mich damals nicht gestört, da hatte ich aber auch Zeit. Ja, da hatte ich nichts zu tun. Aber das hier kommt ein Kampf. Ich habe selten bei JRPGs, es ist kein JRPG, ich weiß, aber es ist quasi ein JRPG, das mich richtig auf den Kampf gefreut. Mhm. Bei jedem JRPG, was ich früher gezockt habe, ich irgendwann die Augen gerollt, gesagt, oh nein, nicht schon wieder. Es sei denn, ich wollte leveln.
Ja.
Ja? Aber hier habe ich freiwillig jeden Kampf angenommen. Ich bin in jeden Gegner reingerannt, weil ich einfach Bock hatte und weil es so schnell durchflutscht.
Das hätte ich auch gern gehabt.
Deswegen kann man heute auch immer oft vorspulen, wenn es so Neuauflagen von diesen alten klassischen Rollenspielen gibt, weil man das irgendwie heute den Leuten nicht mehr zumuten möchte. Aber apropos Sachen, die sehr schnell gehen, es ist auch sehr schnell heute die Sendezeit dieses wunderbaren Game Talks verflogen. Wir sind nämlich tatsächlich jetzt am Ende angekommen. Vielen Dank euch dreien, dass ihr da wart und so viele schöne Eindrücke zu neuen Spielen mitgebracht habt. Das ist aber natürlich nicht alles, was euch diese Woche hier bei Rocket Beans erwartet. Es gibt am Donnerstag noch ein Let's Play zu The Altars, unter anderem mit Valentin. Danach gibt es eine Home-Folge mit einem Speedrun-Spezial in Vorbereitung auf das Festival nächste Woche. Gregor, bist du bei dieser Home-Folge involviert am Donnerstag? Ja, ne?
Ich bin vor der Kamera dabei. Schön. Aber ich bin gespannt, was mir da entgegengeworfen wird, was ich schnell machen darf. Oder
oh, du weißt das gar nicht?
Das weiß ich noch gar nicht.
Sehr schön. Also schaltet da unbedingt am Donnerstag
Festival ein. Ist ein guter Name.
Mhm. Hat sich Gregor ausgedacht.
Danke.
Ja,
nicht. Ist nicht schlecht, oder? Ja, das ist nicht schlecht. Das Einzige, was ich erreicht habe hier.
Freitag gibt es ein Showdoppel hier am Abend. Da gibt es erst Chat-Duell, danach Traumtelefon. Und am Samstag gibt es noch was ganz Besonderes hier außer der Reihe. Ab 22 Uhr ist ein bisschen eine komische Zeit. Ihr werdet aber gleich verstehen, warum. Könnt ihr 3 Stunden lang zusehen. Die gute Mel ist dann nämlich in den USA, in L.A. und wird einen Borderlands 4 Livestream machen. Wir sind da von 2K eingeladen. Vielen Dank. Dafür, ihr könnt das natürlich verfolgen bei YouTube, bei Twitch und auf Rocket Beans TV. Und nächste Woche gibt's dann natürlich hier auch wieder einen neuen Game Talk. Da wird zumindest auf jeden Fall schon mal Budi dabei sein und Gregor natürlich auch. Dann geht's hier unter anderem um Death Stranding 2. Gregor hat's durchgespielt, hat er schon angekündigt. Es geht um Rematch und noch viele schöne Themen, die auch Budi mitbringen wird. Bis dahin vielen Dank, auch danke an die Regie und bis zur nächsten Woche. Tschüss.